Dieses Video könnte mein letztes sein. Ja, dieses Video könnte tatsächlich das letzte sein, das ich mache, weil wir heute mal alles besprechen. Heute gibt's 42 goldene Regeln für den Hausbau, damit euch gar nicht erst große Überraschungen entstehen, damit ihr nicht Monate damit verschwendet, erstmal auf einem Irrweg zu sein oder zu merken, dass es so gar nicht gut funktioniert, sondern dass ihr wirklich einen klaren Weg habt, wie ihr den Hausbau angehen könnt. Und wenn ihr euch fragt, wer ich bin, dass ich goldene Regeln für den Hausbau geben kann, hier ein ganz kleines Intro. Wir sind fertighausexperte.com, wir sind Bausachverständige und begleiten im Jahr über 1000 Bauvorhaben auf den Baustellen, also angefangen, und das ist das Schöne bei uns, wir begleiten den kompletten Prozess, angefangen bei dem Vergleich von Angeboten über die Prüfung von Werkverträgen aus kaufmännischer Sicht bis hin zu Rohbaukontrollen und Hausabnahmen auf der Baustelle. Da sind wir bundesweit unterwegs. Und aus diesen tausenden Bauvorhaben, die wir schon begleitet haben, sind jetzt eben diese 42 Regeln abgeleitet, die 42 goldenen Regeln. Und ganz wichtig ist, dass ihr jetzt euch das anschaut, mitschreibt und dann guckt, welche für euch wirklich relevant sind. Und es sind auch ein paar Themen für die Sanierung mit dabei. Und hier sei nochmal gesagt, es ist vollkommen gleich, ob ihr jetzt ein Fertighaus baut, ein Steinhaus, ob ihr ein Haus saniert, ein altes Haus abreißt etc. Diese Regeln gelten grundlegend immer für die Bauvorhaben an sich. Ja. Für die Sanierung sind noch ein paar einzelne Regeln mit dabei, aber die meisten sind auch für eine Sanierung mit anzuwenden. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit Regel Nummer 1 und die wichtigste Regel kommt ganz zum Schluss. Die goldene Regel Nummer 1 beim Hausbau ist: Es ist eure Verantwortung, dass das Haus und der Hausbau gut werden. Ja, ihr habt einen anderen Job, ihr habt Verpflichtungen, Familie, Kinder, keine Zeit und vielleicht auch keine wirkliche Erfahrung in der Baubranche. Man baut nur einmal. Alle Themen vollkommen richtig, aber ihr könnt euch immer Beratung einholen. Ihr könnt euch online grundlegend zumindest schon mal informieren. Ihr könnt euch verschiedene Angebote einholen. Ihr könnt ein Bodengutachten vorab machen. Also es gibt sehr, sehr viele Punkte, wo man sich Unterstützung holen kann. Gerade wenn man sagt, ich bin nicht so komplett drin. Deswegen gibt es ja uns, weil wir eben, wie ich gerade schon gesagt habe, die komplette Kette begleiten können. Und dass ihr immer jemanden an der Seite habt, der sich mit euch drum kümmert und auf Dinge hinweist. Und ihr müsst am Ende aber trotzdem verstehen, dass es immer eure eigene Verantwortung ist, dass das Haus nachher gut wird, die Mehrkosten soweit bekannt sind und so weiter, was da auf euch zukommen kann. Weil ihr habt die Möglichkeit, euch im Vorfeld dazu informieren. Und man kann schnell das Gefühl bekommen, wenn mal was nicht so passt oder wenn irgendwo Mehrkosten herkommen, dass eine Baufirma einen übervorteilen möchte oder ähnliches. Aber es ist trotzdem immer in eurer Verantwortung, das dann nicht alleine zu machen, sondern sich dann jemanden zu suchen, der dabei ist. Ja? Also geht jetzt gar nicht drum, mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen, und allein der Fakt, dass ihr hier seid und euch 42 Regeln für den Hausbau anschaut, ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen und der erste Schritt, dass ihr diese Verantwortung auch annehmt. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, wirklich jemanden mitzunehmen oder sich Beratung einzuholen, sich gut zu informieren, statt zu sagen, oh ja, die Baufirma ist ja daran schuld oder da, das konnten wir ja gar nicht wissen. Ja? Natürlich kann man es vorab nicht wissen, aber man muss sich halt informieren. Und dann kann man gewisse Dinge auch wissen. Nicht alles, das ist vollkommen klar, aber die allermeisten Dinge kann man sich wirklich im Vorfeld sehr gut zurechtlegen, auch wenn man dann Angebote vergleicht und so weiter, wo ich gleich nochmal drauf kommen werde. Also nehmt den Hausbau als wirklich eure Verantwortung an, dass es nachher gut wird, weil ihr könnt euch nachher wirklich nur bei euch selber beschweren. Regel Nummer 2 beim Hausbau ist: frühzeitig Kostenklarheit schaffen. Weil eigentlich kennt ihr die wahren Kosten für den Hausbau immer erst, wenn das Haus wirklich fertiggestellt ist. Aber ihr könnt natürlich schon im Vorfeld sehr viel machen, um die Kosten besser beziffern zu können. Sei es einmal ein Bodengutachten zu machen, frühzeitig die Hausplanung richtig zu machen und nicht erst, nachdem ihr unterschrieben habt oder wirklich nach Baubeginn sogar noch was zu ändern. Natürlich auch verschiedene Angebote einzuholen und so weiter, damit ihr halt wirklich die Kostenklarheit schon vorab habt. Und auch so Themen wie eine Vorbemusterung, da kommen wir dann später auch nochmal dazu, das zählt alles dazu, um wirklich frühzeitig zu wissen, was es euch denn kosten wird. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Sache, frühzeitig Kostenklarheit schaffen, und da gibt es viele Punkte, die man am Anfang schon machen kann. Wenn ihr da mal über euren Hausbau sprechen wollt und jetzt noch ganz am Anfang steht, schreibt mir gerne mal an fertighausexperte.com/kontakt. Wir haben so ein kostenfreies Erstgespräch, wo man wirklich mal über diese ersten Themen drüber gehen kann. Wie kann man denn eine Budgetrechnung angehen und so weiter. Also meldet euch da gerne Und wirklich die zweite wichtige Regel, frühzeitig Kostenklarheit schaffen. Und dazu gehört auch, sich einen Gesamtüberblick über die zu erwartenden Baukosten und Baunebenkosten zu verschaffen. Also, dass man wirklich von Anfang an weiß, was kommt auf einen zu. Da gibt es ja sehr, sehr viele Punkte, die da sind, ne, und die einen vielleicht hinterher nochmal überraschen, dass dann ein Jahr nach der Fertigstellung des Hauses eine Endeinmessung gemacht werden muss, die so um die 1500 bis 2000 Euro liegt, je nach Hausgröße. Und das sind dann die Dinge, die wirklich wehtun, weil man damit nicht gerechnet hat. Wir haben zum Beispiel auch eine Baukostenübersicht bei uns im Shop für 10 Euro, wo wir über 100 Positionen gelistet haben, die bei den Baukosten anfallen können, sodass ihr euch wieder einen besseren Überblick verschaffen könnt und dann einfach diese Dinge schon wieder auf dem Schirm habt, weil das ist dieses, es liegt in eurer Verantwortung, nicht, dass ihr wirklich alles auf dem Schirm habt und bis ins letzte Detail der Experte dafür seid, das nicht, aber dass ihr insgesamt so einen gewissen Überblick habt und jetzt nicht von irgendwelchen Dingen ganz grob überrascht werden könnt, weil es halt einfach, weil ihr dafür dann einen Puffer zum Beispiel eingeplant habt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen holt euch am besten so eine Baukostenübersicht, ob es jetzt unsere ist, die kann ich natürlich empfehlen, weil ich sie selber erstellt habe aus den Erfahrungswerten, die wir haben und wie gesagt über 100 Positionen drin sind, wo wir auch schon sehr, sehr viel gutes Feedback von Bauherren bekommen haben, denen das wirklich hilft. Und daraus haben wir die Liste dann auch immer weiterentwickelt. Deswegen, die kann ich natürlich empfehlen. Aber wenn ihr irgendwo anders auch eine findet, wichtig ist, dass ihr euch wirklich einen Gesamtüberblick erstmal über das Projekt verschafft, sodass ihr wisst, was kommt auf euch zu. Und dann könnt ihr sauber in eine Finanzierung gehen, in den Finanzierungsrahmen, den ihr auch wirklich ganz am Anfang schon ansprechen solltet und mit einem Finanzierer besprechen solltet, wo dann auch die Förderungen mit einfließen und so weiter, sodass ihr wirklich wisst, wie sieht das ganze Projekt insgesamt aus? Und dann könnt ihr nach und nach die Einzelpreise für diese Kosten in Erfahrung bringen, die einzelnen Angebote und dieses Bild, das Puzzle immer weiter vervollständigen. Und dann gibt's hinten raus eigentlich auch keine bösen Überraschungen. Regel Nummer 3 beim Hausbau ist Murphys Law beachten. Also Murphys Gesetz sagt ja, alles was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und das muss man jetzt beim Hausbau in zweierlei Hinsicht beachten. Einmal, was natürlich die Bauphase angeht. Also hier wirklich gut abzusichern, einen Sachverständigen mitnehmen, mal ganz als die Basis, sich gegen Insolvenz der Baufirma abzusichern, auch gegen rechtliche Themen abzusichern, mit einer Baurechtsschutzversicherung zum Beispiel. Und lieber hat man das, und das sind minimale Mehrkosten im Vergleich zu, was passieren kann, wenn es denn wirklich Probleme gibt. Ja, also Murphys Law in der Hinsicht sehr wichtig beim Hausbau, dass man sich da gewisserweise absichert. Natürlich kann man auch wieder nicht jedes Risiko absichern, aber sehr viele. Und sich in eine deutlich bessere Situation bringen, wie wenn man gar keine Absicherung vornimmt. Und Nummer 2, auch alles, was beim Hausbau verbaut wird, kann natürlich irgendwann mal kaputt gehen. Ja, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Das heißt, jeder Schnickschnack, jede Technik, die drin ist, kann irgendwo auch Probleme machen. Muss natürlich nicht, kann aber. Und deswegen ist immer gut, frühzeitig drüber nachzudenken, was brauche ich denn wirklich im Haus, was möchte ich drin haben und was ist vielleicht auch jetzt gar nicht so relevant für mich. Die nächste Regel ist, alle Förderungen zu nutzen. Und da geht's einmal los natürlich mit den großen Themen KfW-Förderung, aber dann auch zum Beispiel Landesbanken, die oftmals gute Möglichkeiten haben für energieeffiziente Häuser, die man neu baut. Da gibt's oftmals wirklich gute Programme, ob das jetzt die L-Bank in Baden-Württemberg ist, die Labo in Bayern, die NRW-Bank und so weiter. Also es gibt in vielen Bundesländern wirklich gute Möglichkeiten, zinsgünstige Darlehen zu bekommen. Und es gibt dann sogar noch auf Landkreis- und Gemeindenebene Zuschüsse. Zum Beispiel habe ich jetzt neulich Bauherren gehabt, die bekommen eine Abrissprämie, wenn sie ein altes Objekt abreißen und was Neues hinbauen. Also da gibt's wirklich verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich auch für die Sanierung gilt das Gleiche. Also da gibt's natürlich die großen KfW-Programme, die wirklich einen sehr großen Unterschied machen können. Aber auch da gibt's wieder Möglichkeiten auf Landesebene und auf Landkreisebene. Ja, auch da wieder, vielleicht schafft man eine Wohneinheit mehr und hat dadurch wieder was gewonnen und kann wieder eine kleine Förderung noch mitnehmen. Also da informiert euch wirklich, was es da gibt. Schaut mal bei eurem örtlichen Bauamt, beim Landratsamt. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen würde ich die Förderungen immer insgesamt betrachten, statt einfach nur zu sagen, ja, früher gab's mal mehr. Ja, hilft ja auch nichts, sondern jetzt wirklich zu schauen, was gibt's für Möglichkeiten. Und da gibt's wirklich einiges, was man vielleicht gar nicht erstmal so auf dem Schirm hat und was regional sehr unterschiedlich sein kann. Also informiert euch da gut und nehmt wirklich alle Förderungen mit, die irgendwo machbar sind. Weil das ist am Ende auch ein großer Unterschied zu einem Bestandsobjekt, das ihr kauft und wo ihr vielleicht nichts erstmal sanieren würdet, weil dafür gibt's eigentlich kaum Förderungen, ja, wenn das nicht einem gewissen Energiestandard entspricht. Für den Neubau gibt's aber sehr viele. Also von dem her kann da der Neubau deutlich attraktiver sein, wenn man sich für diese Förderprogramme qualifiziert. Deswegen schaut euch das an und da gibt's sehr, sehr viele Möglichkeiten aktuell. Die nächste Regel für den Hausbau ist, keine pauschale Vorstellung von der Wohnfläche umsetzen wollen. Also nicht zu sagen, wir brauchen pauschal 180 Quadratmeter, das haben wir uns an Haus vorgestellt, sondern immer mit dem Raumprogramm starten. Welche Räume braucht ihr? Wie groß müssen diese sein? Und wie kriege ich die Fläche und Stauraum und so weiter, den ich brauche, umgesetzt? Und wie viel Quadratmeter das nachher sind, ist ja erstmal völlig irrelevant. Wenn man dasselbe Raumprogramm sehr gut auf 150 Quadratmeter statt auf 180 abgebildet bekommt, dann wird der Bau deutlich günstiger. Und das ist auch der größte Faktor, wo ihr Kosten sparen könnt, weil wir pro Quadratmeter Wohnfläche halt irgendwo um 3.000 Euro liegen. Das heißt, jeder Quadratmeter, der das Haus kleiner macht, spart irgendwo 3.000 Euro. Nicht ganz 3.000 Euro, weil dadurch eine Heizung nicht kleiner wird oder eine weniger Leistung hat und auch das Bad wahrscheinlich gleich bleibt erstmal und solche Sachen. Das heißt, hier hat man natürlich dann eine Ersparnis von vielleicht 2.500 Euro pro Quadratmeter. Ja? Aber es macht natürlich trotzdem sehr viel aus, ob ich jetzt 30 Quadratmeter mehr oder weniger habe. Und das kann das Projekt finanzierbar machen oder nicht. Das heißt, nie mit einer pauschalen Vorstellung drangehen, sondern immer konkret über das Raumprogramm, über den Platzbedarf gehen, den ihr habt. Und dann könnt ihr wirklich sagen, wie groß wird das Haus nachher als Ergebnis. Die nächste Regel ist, eine Hochrechnung am Anfang anzustellen. Weil ihr könnt natürlich am Anfang, wenn ihr jetzt noch keine Angebote habt, noch nicht wissen, was euch dann das Haus kosten wird und dementsprechend, wie viel Haus ihr euch eigentlich leisten könnt. Also das ist ja so ein Henne-Ei-Problem. Aber ihr könnt hier eine Hochrechnung anstellen mit 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für ein schlüsselfertiges EH40-Haus. Jetzt in der Fertigbauweise gerechnet, im Steinbau sieht es nochmal mit EH40 ein bisschen anders aus. Aber mit 3.000 Euro pro Quadratmeter kommt man aktuell schon ganz gut hin. Dann kommen nochmal 300 Euro pro Quadratmeter für die Bodenplatte oder ca. 1.000 Euro pro Quadratmeter für den Keller hinzu. Da ist die Bodenplatte schon dabei. Und das Ganze dann mit 10-15% Baunebenkosten auf Haus plus Keller oder Bodenplatte gerechnet. Natürlich sehr vom Grundstück abhängig, deswegen auch der Punkt frühzeitig Kostenklarheit schaffen durch ein Bodengutachten, durch das Einholen von Angeboten von Erdarbeiten zum Beispiel, damit man schon mal so eine ganz grobe Vorstellung dafür bekommt, wie dann die Nebenkosten aussehen, aber so 10-15% könnt ihr auch für Straßensperren, für Baustrom, für Versicherungen, für Gebühren und so weiter, alles was ihr so drumherum braucht, mal mit einplanen und das ist erstmal eine Schätzung, die sehr oft hinkommt, aber je nach Grundstück natürlich auch abweichen kann. Deswegen, wie gesagt, Kostenklarheit schaffen auch sehr wichtig und dann noch die Extras wie PV-Anlage, Garage, Sonderausstattung, Terrassenüberdachung, all diese Themen, die dann noch hinzukommen zum Haus. Und wenn ihr jetzt natürlich sagt, das ist jetzt hier mit den 3.000 Euro mal ein klassisches Satteldachhaus, wenn es jetzt ein Flachdachhaus sein soll, dann sind wir schon etwas höher, zum Beispiel, weil ein Flachdach einfach teurer zu bauen ist als ein Satteldach. Und dann sind wir vielleicht eher bei 3.200, 3.300 Euro pro Quadratmeter. Das gleiche gilt für ein Bungalow, weil wir da mehr Dachfläche haben zum Beispiel und sicher einfach mehr Grundfläche verteilt, Leitungswege werden länger. Also auch hier würde ich eher 3.400, 3.500 Euro pro Quadratmeter ansetzen. Also das ist immer ein bisschen individuell. Wie gesagt, wenn ihr da mal über euer Vorhaben sprechen möchtet und erstmal so eine grobe Kosteneinschätzung auch brauchen könnt, ob das insgesamt überhaupt hinkommen kann, dann schreibt mir gerne einfach fertighausexperte.com/kontakt und dann können wir gerne mal über euer Vorhaben sprechen. Aber ganz wichtig, am Anfang wirklich eine Hochrechnung anstellen, sodass ihr sagen könnt, wie viel ist denn mit unserer Finanzierungsmöglichkeit machbar, wie viel Haus ist da drin machbar und dann könnt ihr wieder zurück zum Raumprogramm schauen, wie kriegen wir das Raumprogramm jetzt auf die Fläche umgesetzt und dann habt ihr schon mal einen ganz groben Anhaltspunkt, ob das so funktionieren kann oder nicht. Die nächste goldene Regel für den Hausbau ist, frühzeitig Stolpersteine aus dem Weg räumen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass man frühzeitig klärt, wenn man jetzt zum Beispiel eine sehr enge Zufahrt am Grundstück hat, dass das frühzeitig geklärt wird und nicht erst beim Bauanlaufgespräch auf den Tisch kommt und man dann Lösungen finden muss. Genauso gilt es für zum Beispiel einen Schlüssel während der Bauphase schon im Werkvertrag mit aufzunehmen und zu verhandeln, damit auch nicht erst auf der Baustelle rauskommt, dass ihr gar nicht kontrollieren dürft oder euch die Baufirma gar nicht reinlässt. Oder auch zum Beispiel eine Finanzierungsbestätigung, die eigentlich immer von Baufirmen gefordert wird, dass man das frühzeitig klärt, weil es auch da immer unnötige Verzögerungen geben kann, wenn eine Bank eine Formulierung zum Beispiel nicht akzeptieren will. Also kümmert euch wirklich immer frühzeitig um solche Themen und nicht erst, wenn die aufschlagen, weil dann ist es meistens zu spät. Und dann habt ihr vielleicht wieder eine Frist nicht eingehalten, weil die Bank sagt, nö, sowas unterschreibe ich nicht. Und ihr müsst so eine Finanzierungsbestätigung aber zum Beispiel 2 Wochen nach der Bemusterung der Baufirma übergeben. Und wenn das nicht gemacht wird, sondern man erstmal jetzt eine Lösung finden muss, die für beide Seiten passt, also für die Baufirma und für die Bank und auch für euch, dann habt ihr vielleicht so eine Frist schon wieder versäumt und dann heißt es auch hinten raus, dass eine Festpreisbindung vielleicht gar nicht mehr eingehalten wird, weil man solche kleinen Verzögerungen vorab hatte, an denen nur ihr schuld seid und nicht die Baufirma. Ja? Das bedeutet, frühzeitig eine Klarheit schaffen, einmal für die Kosten, wie schon angesprochen, aber auch für so technische Themen wie Zufahrt am Grundstück, allgemein Grundstückssituationen und eben auch solche Themen, die man dann im Werkvertrag hat. Das ist sehr, sehr wichtig, also da Stolpersteine aus dem Weg räumen, wirklich frühzeitig drum kümmern. Und auch da können wir natürlich wieder unterstützen, indem wir dann bei einer Werkvertragsprüfung zum Beispiel draufschauen, was gibt es da für Themen, was müsst ihr noch vorbereiten und so weiter. Und das könnt ihr dann wirklich frühzeitig in Angriff nehmen. Die nächste goldene Regel ist, die Planung immer an den Anfang zu setzen. Habe ich jetzt schon mal angesprochen, dass immer zuerst mit dem Raumprogramm begonnen werden sollte. Ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ich habe jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Einmal die Planung mit dem Architekten. Und dann da die Entwurfsplanung machen lassen, also Leistungsphasen 1 bis 3. Mit dieser Entwurfsplanung könnt ihr dann das Haus in Fertigbauweise zum Beispiel bauen lassen. Das ist ja heute eine Kombination, die sehr, sehr gut funktioniert. Oder wenn ihr selber einen Grundriss findet im Netz oder ihr habt bei einer Firma in einem Katalog einen gefunden oder ihr habt selber einen gezeichnet, gibt ja mittlerweile viele Planungsprogramme, mit denen man das machen kann. Ist das ja auch eine gute Sache. Den müsst ihr dann aber wirklich auf Herz und Nieren prüfen. Also einmal, entspricht der überhaupt dem Bebauungsplan? Entspricht der den Abstandsflächen, die wir einhalten müssen, wenn ihr das selber gemacht habt? Ein Architekt guckt da natürlich drauf. Und wir haben, da gibt es natürlich noch 20 weitere Punkte. Dafür gibt es eine Grundriss-Checkliste, die wir bei uns im Shop anbieten für 10 Euro. Die könnt ihr euch holen. Die verlinken wir hier mal oder blenden wir euch hier mal ein. Da sind über 20 Punkte, an denen ihr prüfen könnt, ob euer Grundriss im Alltag Sinn macht, überhaupt tauglich ist, ja, mit einer Größe von einem Technikraum und so weiter, Lagetechnikraum, also diese kleinen unterbewerteten Dinge, auf die man vielleicht gar nicht erstmal so schaut, weil man ja mehr Spaß dran hat, ein Bad zu planen oder den offenen Wohn-, Ess- und Kochbereich zu planen. Aber es gibt so viele Punkte, wodurch sich nachher ein Haus vielleicht gar nicht so gut anfühlt, wie es sein könnte im Alltag, weil einfach gewisse Dinge nicht so gut geplant sind, ja. Und dafür haben wir einmal die Grundriss-Checkliste, aber grundlegend immer die Erfahrung, wenn man das wirklich gut machen will und auch zeitsparend machen will, dann ist die Planung mit einem Architekten vorab immer die beste Lösung. Und sich da einen Architekten zu suchen, mit dem man eine Pauschale zum Beispiel für die Planung vereinbaren kann, statt nach der Honorarordnung abzurechnen, dann wird das Ganze auch deutlich günstiger. Da könnt ihr mal auf a-better-place.de schauen. Da habt ihr eine große Auswahl an Architekten, die ihre Grundrisse präsentieren, wo man auch ein bisschen schauen kann, wie denkt welcher Architekt und wer passt damit zu meinem Vorhaben. Und eben auch einen Pauschalpreis für die Planung vereinbaren kann, sodass man dann irgendwo zwischen 3.000 und 8.000 Euro liegt für so eine Planung und das ist dann vollkommen in Ordnung, weil dann habt ihr eine super Grundlage für die weitere Angebotseinholung und ihr habt auch wieder einen Stolperstein schon aus dem Weg geräumt, dass nämlich erst nach der Unterschrift bei der Baufirma das Haus eigentlich richtig geplant wird. Ja, und ihr erst dann merkt, was eigentlich geht und was nicht geht, sondern das wurde schon vorher gemacht. Und dann habt ihr, sobald ihr bei einer Baufirma unterschreibt, nicht das Problem, dass dann erst irgendwas losgeht, mehr Kosten entstehen, die Festpreisbindung abläuft, weil man für die Planung dann 2 Monate länger gebraucht hat und so weiter. Ja? Also je mehr ihr wirklich am Anfang machen könnt in der Planung, desto besser ist es und der beste Weg immer mit einem Architekten. Die nächste Regel beim Hausbau ist, dass Änderungen auf der Baustelle immer die teuersten sind. Das geht zurück auf, die Planung sollte immer als erstes kommen, ja? Und dass diese Planung auch wirklich final abgeschlossen ist. Das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Wenn man denkt, ja, das kann ich ja dann alles noch auf der Baustelle entscheiden und wenn mal der Bau losgegangen ist, dann schaue ich mir das im Rohbau an. Da gibt es Punkte, die sind dafür in Ordnung, wie zum Beispiel, wo setze ich eine Steckdose hin? Ist auch im Fertigbereich übrigens möglich, also auch da kann man wirklich durch den Rohbau gehen und sagen, hier will ich eine Steckdose haben. Aber nochmal so Themen wie Fenster ändern oder die Dachneigung oder lauter so Themen, das ist eher schwierig und das würde ich auch nicht empfehlen, da dann nachträglich noch viel zu machen, weil das ist wirklich immer die teuerste Variante. Die nächste goldene Regel beim Hausbau ist es, Faustformeln für Raumgrößen und Maße zu kennen. Also es gibt gewisse Raumgrößen, die gut funktionieren, zum Beispiel 3x4 für einen Schlafraum oder ein Kinderzimmer, so als Mindestgröße, weil dann kann man jedes Bett und jeden Schrank beliebig stellen. Ja, dann hat man genug Wandfläche, um da Möglichkeiten der Möblierung zu haben. Und genauso gibt es Maße für Fensterflächen pro Raum, ne, was dann ein schöner heller Raum ist und wo der Raum vielleicht zu dunkel wird, wenn man ein gewisses Maß unterschreitet. Oder wo auch zum Beispiel dann ein Technikraum liegen muss, an der Gebäudeecke oder im Haus oder wie auch immer. Und dafür die Maße zu kennen, ist super wichtig. Dazu haben wir auch schon mal ein komplettes Video gemacht mit Faustformeln und das findet ihr hier verlinkt. Schaut da mal rein, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Quelle, wo ihr mal so ein Gefühl dafür bekommen könnt, welche Räume funktionieren vielleicht auch länglich, welche sind eher quadratisch sinnvoll angeordnet und so weiter. Und da schaut mal rein und dann habt ihr für die eigene Planung wieder ein besseres Verständnis, warum vielleicht auch ein Architekt was so plant, wie er es plant, ja, und wie man dann mit so einem Raum umzugehen hat. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um beurteilen zu können, ob nachher ein Grundriss und ein Haus gut funktioniert im Alltag oder eher nicht. Das hilft euch dann zum Beispiel auch, wenn ihr eine Bestandsimmobilie dann doch am Ende kauft und die sanieren möchtet zum Beispiel, dann ist auch wieder das Thema, sind die Räume überhaupt schon so geschnitten, wie es im Alltag ganz gut funktionieren kann, oder gibt es da bei manchen Räumen einfach Probleme, wenn ich es nachher möblieren will, ja? Also wenn man jetzt die Wände nicht wirklich rausreißen will aus dem Haus, ja, sondern die Grundsubstanz eigentlich so erhalten bleiben soll und man dämmt nur außen und das Dach beispielsweise. Also da ist immer wichtig, diese grundlegenden Raumverhältnisse, Raummaße, Fensterflächen schon mal zu kennen, um auch beurteilen zu können, ob ein Bestandshaus jetzt zum Beispiel gut ist oder nicht so gut. Nächste goldene Regel beim Hausbau ist, auf die Zukunft achten. Und hier gibt es zwei Punkte. Einmal natürlich wieder in der Planung, also was die Grundrissplanung angeht, dass man später zum Beispiel auf einer Ebene wohnen kann, wenn man im Alter dann keine Treppen steigen möchte. Das ist ja so der Klassiker, dass man dann zum Beispiel ein Duschbad mit integriert oder zumindest schon mal die Vorbereitung vorsieht, damit man da später mal eine Dusche mit einbauen kann. Aber auch aus technischer Sicht. Also zum Beispiel wichtig, einen wassergeführten Kreislauf zu haben, aktuell zum Beispiel über eine Fußbodenheizung, wie es im Neubau im Standard gemacht wird, weil da habt ihr ja die Möglichkeit, jede Brennstelle dran zu hängen. Jetzt eine Wärmepumpe, später mal eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff oder ein Fernwärmenetz oder sonstiges. Also vollkommen egal, was ihr da dranhängt. Nachher ist es immer ein wassergeführter Kreislauf, bei dem Wasser erhitzt wird. Ja? Das heißt, da seid ihr wirklich maximal flexibel, während es bei anderen Heizformen ein bisschen schwieriger ist. Und darauf würde ich immer schauen, dass man wirklich eine maximale Flexibilität für die Zukunft hat, wenn es denn im Budget möglich ist, gerade bei der Planung, ne, weil ich dann das Haus vielleicht auch wieder ein bisschen größer machen muss, als es jetzt erstmal sinnvoll ist. Oder auch das Haus nachher mal abtrennen zu können, um dann oben und unten zwei Wohneinheiten zu haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und deswegen würde ich da grundlegend in der Planung schon mal wieder dran denken. Heißt ja nicht, dass man alles umsetzen muss, aber das, was für einen selber und für das Grundstück und für die eigenen persönlichen Verhältnisse sinnvoll ist. Und auch da ist wieder ein guter Architekt wirklich Gold wert, weil er einfach da wieder Themen einbringen kann und wir können wieder das Thema der Technik beitragen, wo wir auch nochmal durchgehen, was sind denn gute Systeme, was ist vielleicht nicht so wirklich zukunftstauglich. Also wenn ihr da wieder Fragen habt, schreibt mir gerne. Und wichtig, immer so ein bisschen das Zukunftsthema im Hinterkopf behalten, wenn ihr das Haus plant. Die nächste goldene Regel ist, 4 bis 5 verschiedene Angebote für den Hausbau einzuholen. Allen dieselbe Grundlage vorgeben, also dieselben Ausstattungswünsche, denselben Grundriss, alle Baufirmen das gleiche Haus anbieten können. Und dann habt ihr wirklich mal die Möglichkeit, Dinge gegenüberzustellen, zu sehen, wie löst es der eine, wie macht es der andere, wo sind die Vor- und Nachteile. Da können wir auch wieder unterstützen mit dem Angebotsvergleich dann beispielsweise, wo wir dann wirklich auch mal die Unterschiede bezüglich Schallschutz, Hitzeschutz, Langlebigkeit der Materialien, Preisunterschiede und so weiter uns im Detail anschauen. Aber selbst wenn ihr selber Angebote nebeneinander legt, seht ihr viel mehr, wie wenn ihr jetzt nur 1 oder 2 Angebote habt, ja, wenn es mal 4 oder 5 sind. Weil dann seht ihr einfach ganz verschiedene Dinge. Seht auch, was hat vielleicht der eine drin und das taucht beim anderen gar nicht auf, die Position. Brauche ich das denn oder brauche ich das nicht? Na, und dann hättet ihr ja schon wieder mehr Kosten vermieden, einfach durch den Vergleich. Gilt übrigens auch, wenn ihr Einzelgewerke vergebt. Auch da würde ich wirklich für jedes Gewerk mal mindestens 3 oder 4 Angebote einholen, weil selten ist das erstbeste Angebot auch wirklich das Beste, ja, sondern einfach nur das Erste. Und auch da lohnt sich wirklich ein Vergleich, damit man nachher wirklich nach der Qualität auch auswählen kann. Weil die Qualität des Hauses ist ja das, was wirklich am wichtigsten ist für die nächsten 30, 40 Jahre, die ihr in diesem Haus wohnen wollt. Und deswegen würde ich immer an der Qualität ansetzen und da kommen wir auch gleich nochmal dazu und wirklich 4, 5 Angebote vergleichen, damit ihr auch beurteilen könnt, was bekomme ich denn da jetzt an Qualität? Weil das ist mit einem Blick auf ein einzelnes Angebot leider nicht machbar. Ich bekomme ganz oft die Frage oder eine Mail, die in die Richtung geht, hallo, wir haben uns hier für eine Baufirma entschieden, haben hier ein Angebot vorliegen, wie bewerten Sie denn das preislich? Kann man nicht zu dem Zeitpunkt, sondern man kann ja ein Angebot immer nur in Vergleich zu anderen Angeboten, die das gleiche Haus abbilden, vergleichen. Sonst geht das ja nicht. Ja? Sonst kann ich ja nicht sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht. Oder hier ist es ein bisschen teurer, da ist es ein bisschen günstiger und so weiter. Das sind alles Punkte, die man immer nur im direkten Vergleich machen kann, weil der Hausbau dafür einfach zu individuell ist. Und deswegen würde ich das unbedingt empfehlen. 4 bis 5 Angebote sind so die beste Ausgangslage. Dann habt ihr eine gute Übersicht. Es wird aber auch nicht so viele, dass es unübersichtlich wird. Und dann kann man wirklich gute Entscheidungen treffen, mit welcher Baufirma das Projekt dann umgesetzt werden soll. Nächste goldene Regel ist, wenn größere Preisunterschiede zwischen den Angeboten liegen, dann muss man es wirklich genau prüfen. Es ist nur ganz selten der Fall, dass da irgendwelche großen Themen fehlen, sondern es ist meistens so, dass es ganz viele kleine Details sind, die sich dann aufsummieren. Also ich habe ganz oft so Bauherren, die mir dann sagen, ja, der hier ist ja 30.000 Euro günstiger und da scheint auch alles enthalten zu sein, also da fehlt jetzt nicht die Heizung oder sowas, ja. Sondern, und wenn ich es mir dann genauer anschaue und wir den Angebotsvergleich machen, dann stellt sich auf einmal raus, dass der 30.000 Euro günstiger aussah, am Ende eigentlich der teuerste ist, weil die anderen viel mehr Punkte drin haben. Und da summieren sich wirklich diese Kleinigkeiten auf, weil es beim Hausbau einfach 25 bis 40 Punkte gibt, wo es einen Preisunterschied mal in der Größenordnung von 1.000 oder mehr Euro geben kann. Ja? Und das bedeutet, dass es wirklich auf die kleinen Details ankommt und man leider nicht drüber schauen kann und sagen kann, ja okay, alle haben Fliesen drin, alle haben Bodenbelag drin, alle haben eine Heizung drin, ja, und schon habe ich eine Vergleichbarkeit hergestellt, sondern es sind wirklich die Details. Wie ist nachher was ausgeführt? Hat der eine noch eine Feuchtigkeitsrückgewinnung für die Lüftungsanlage drin, die schnell 1.500 Euro mehr kostet, oder eine Kühlfunktion für die Wärmepumpe, dann ist die Heizung an sich dabei, der eine hat aber eine Kühlfunktion, der andere nicht, ja, das sind 3.000 Euro Unterschied. Also da gibt es wirklich 40, 50 Punkte, die da einen Unterschied machen können. Und deswegen ist es immer wichtig, Angebote genau zu vergleichen. Da können wir gerne unterstützen. Also schaut gerne mal in den Shop bei einem Angebotsvergleich vorbei, wenn ihr da 4 oder 5 Angebote jetzt vorliegen habt. Und es ist einfach super wichtig, gerade wenn es größere Preisunterschiede gibt, dass man dann in die Detailanalyse geht, weil es immer an den Details liegt in der Regel. Die nächste goldene Regel beim Hausbau ist, den Zeitplan einmal klar zu definieren und dann immer noch einen Puffer für eventuelle Verzögerungen einzuplanen. Den Zeitplan habe ich hier mal in einem Video genauer beschrieben, also wirklich von der ersten Planungsidee bis zum Einzug. Sehr abhängig von der Baufirma, mit der er baut, oder auch der Bauweise, also über den Architekten, soll es ein Steinhaus sein, Fertighaus und so weiter. Da gibt es große Unterschiede, schaut mal in dieses Video, das hilft euch da wirklich weiter. Und ich würde am Ende immer nochmal einen Zeitpuffer von 2 bis 3 Monaten einplanen und schauen, dass ihr wirklich vermeidet, nachher in den Zeitdruck zu kommen. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Hausübergabe steht an, ihr habt die Wohnung gekündigt und müsst zu diesem Zeitpunkt auch wirklich ins Haus. Weil dann habt ihr nachher, wenn es irgendwelche Mängel oder Probleme geben sollte oder sich bei der Baustelle oder schon bei der Baugenehmigung oder sowas irgendwas verzögert und ihr habt aber so einen strikten Zeitplan, den ihr einhalten wollt, dann kommt ihr zwangsläufig irgendwo in Probleme, wo ihr Kompromisse machen müsst oder wo irgendwas am Ende nicht so funktioniert, wie ihr es gedacht habt, ja, oder wo ihr dann nochmal mehr Kosten habt, durch dann doch nochmal in Zwischenmiete gehen oder sowas. Also die Wohnung würde ich frühestens kündigen, wenn die Abnahme wirklich bekannt ist und ihr danach aber immer nochmal 2 Monate oder sowas Puffer habt, weil es einfach immer sein kann, dass da das Haus vielleicht doch noch nicht ganz fertig ist und es noch keinen Sinn macht, das abzunehmen, oder die Heizung ist noch nicht in Betrieb oder sowas. Also nehmt euch zeitlich immer ein bisschen mehr Puffer als erstmal angedacht, weil zeitlicher Puffer ist das, was nachher am wichtigsten ist. Die nächste goldene Regel beim Hausbau ist, den Keller nicht automatisch auszuschließen. Höre ich auch ganz oft, ja, der Keller, das ist ja einfach viel zu teuer. Aber man muss es einfach richtig rechnen. Auch dazu haben wir schon sehr viele Videos gemacht. Wenn dann die Hausgröße ein bisschen kleiner wird, weil man ja Technik und Stauraum unten unterbringt, statt im Erdgeschoss dann beispielsweise. Und das muss man wirklich gegenrechnen, weil der Keller, der Quadratmeter Keller, als roher Nutzkeller kostet halt einfach 1.000 Euro plus dann natürlich noch Erdarbeiten, aber im Haus sind wir eben bei 3.000 Euro pro Quadratmeter. Ja, das heißt, man hat hier auf jeden Fall einen Preisunterschied, und auch was ich oft höre, dass der Keller teurer Abstellraum ist, stimmt halt am Ende des Tages nicht. Da ist der Abstellraum, den ihr oben im Haus braucht, teurer, weil er halt einfach pro Quadratmeter mehr kostet. Aber das sind alles Themen, die man einfach mal in einer eigenen Rechnung gegenstellen muss. Hier ist wirklich die Regel, den Keller nicht automatisch ausschließen, weil man denkt, es wäre günstiger, sondern wirklich durchrechnen, ob das der Fall ist. Es gibt auch Grundstücke, bei denen sind die Bodenverhältnisse so, dass man erstmal 2 Meter tief den Boden austauschen müsste, bevor tragfähiger Boden kommt, wodurch dann eine Bodenplatte am Ende genauso viel kostet wie ein Keller. Ja, und dann hat man da die gleichen Themen im Endeffekt. Also, oder halt weniger Stauraum geschaffen, weniger nutzbare Fläche, aber die gleichen Kosten. Es gibt aber auch Situationen, in denen natürlich der Boden so ist, weil der Grundwasserstand relativ hoch ist oder sehr felsiger Boden, sodass es sehr teuer wird, da einen Keller zu bauen. Also man muss es immer vom Einzelfall abhängig machen, statt pauschal zu sagen, ein Keller ist teuer oder ein Keller ist immer die richtige Wahl, sondern ich würde ihn pauschal eben nicht ausschließen, sondern immer durchrechnen, was am meisten für eure Situation Sinn macht. Die nächste goldene Regel ist, Musterhäuser mit Vorsicht genießen. Viele starten ja den Weg zum Hausbau wirklich in so einem Musterhauspark und gehen da durch, gehen bewusst in Häuser, die ihnen vielleicht von außen gefallen oder wo sie das Gefühl haben, dass das könnte für die eigene Planung interessant sein. Und man ist dann schnell verleitet zu denken, dass die Baufirma, die in diesem Haus sitzt, ich sage bewusst sitzt, komme ich gleich nochmal drauf, dass die auch so ein Haus dann gut bauen können. Was aber ganz weit weg von der wirklichen Realität ist. Teilweise bauen da Firmen riesige Häuser oder ganz besondere Häuser, die normal nur auf den normalen 0815 Standard eingestellt sind oder wo jede Sonderausstattung dann unheimlich viel Geld kostet oder die sowas auf der Baustelle wirklich gar nicht wirklich gut umsetzen können. Teilweise sitzen da Firmen in Häusern, die sie gar nicht selber gebaut haben, sondern von einer anderen Firma, die halt dieses Haus in der Region aufgegeben haben oder die pleite sind oder so weiter, dieses Haus übernommen haben. Also man kann über Musterhäuser wirklich gar nichts auf eine Baufirma schließen. Man kriegt ein Gefühl für Raumgrößen und sowas, das ist alles in Ordnung, aber man kann nicht wirklich sagen, das Musterhaus gefällt mir, deswegen ist die Firma, die dieses Haus gebaut hat, gut, ja, oder die in diesem Haus sitzt, gut. Was ich hier eher empfehlen würde, ist mit den Firmen, die man nach dem Angebotsvergleich dann als Favoriten hat, wirklich tiefer gehen, eine Vorbemusterung machen, echte Kundenhäuser anschauen, weil da sieht man wirklich, wie die bauen und kriegt ein besseres Gefühl, wie es ist, mit der Firma zu bauen. Ja? Und das ist der viel bessere Weg, als einfach über ein Musterhaus zu gehen, zu sagen, oh, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht und demnach ist die Firma was oder nicht, sondern man muss da auf einem anderen Weg tiefer gehen und erstmal wirklich grundlegend auf die Qualität schauen, die ihr in der Baubeschreibung seht. Und darüber sieht man schon mal sehr viele Unterschiede, ob man so ein Haus möchte oder nicht und kann dann entscheiden, wenn man sich dann ein paar Favoriten ausgesucht hat, wirklich tiefer zu gehen und sich ein richtiges Bild über eine Firma zu machen, statt über das Marketing im Musterhaus. Die nächste goldene Regel ist, den Jahresurlaub für den Hausbau einplanen. Und da geht es schon in der Planung los, ja, dass man sich wirklich mal den Tag nimmt, um mit einem Architekten dann am Grundstück das Ganze zu machen oder dann wirklich die verschiedenen Angebote einholt, wie ich es jetzt eben schon gesagt habe, mal Kundenhäuser anschaut, eine Vorbemusterung macht, wo man dann vielleicht auch mal einen halben Tag zu einer Baufirma hinfahren muss, was ja völlig in Ordnung ist. Und dann eben auch auf der Baustelle oder schon in der Phase der Bemusterung Zeit hat, dann auf der Baustelle beim Stelltermin dabei ist und während der weiteren Ausbauphase vielleicht auch nochmal, da kommen wir später nochmal drauf. Also es gibt ganz viele Termine, die ihr beim Hausbau einfach mitmachen solltet und wo es gut ist, wenn ihr wirklich vor Ort seid, auch wenn ihr eine längere Strecke zum Bauvorhaben zum Beispiel habt, dass ihr das richtig plant, weil da würde ich einfach den Jahresurlaub schon mal mit einplanen, nicht, dass hinten raus wieder die Zeit fehlt und ihr eigentlich vor Ort sein müsstet, aber eigentlich nicht mehr wirklich die Möglichkeit habt, weil der Jahresurlaub schon aufgebraucht war. Und wie gesagt, es geht schon in der Planung los, mit eben so Terminen wie Vorbemusterung und sowas, wofür man sich einfach die Zeit nehmen muss. Dies aber wirklich gut investiert, weil er dann ein viel besseres Gefühl dafür bekommt, wie ist es denn mit der Firma zu bauen. Ja? Und dadurch ergeben sich dann viele Themen hinten raus vielleicht gar nicht mehr, die, wenn ihr am Anfang eine falsche Entscheidung trefft oder eine Entscheidung auf falschen Kriterien basierend trefft, die dann nachher Probleme werden und ihr nachher dann viel mehr Zeit investieren müsst, um die dann wieder zu lösen. Ja. Das bedeutet, hier würde ich auf jeden Fall gucken, dass ihr den Jahresurlaub in dem Jahr, in dem ihr das Haus plant und baut, nicht verplant, sondern wirklich für die Baustelle verfügbar seid und dann wird das Haus wirklich auch nochmal 10% besser. Die nächste goldene Regel beim Hausbau ist, klaren Leistungsumfang zu definieren, statt auf Standardwörter zu setzen, wie zum Beispiel schlüsselfertig oder auch Wohnkeller zum Beispiel. Also schlüsselfertig heißt bei jedem Anbieter was anderes, beim einen sind da die Malerarbeiten dabei, beim anderen nicht. Und so weiter. Also schlüsselfertig ist kein geschützter Begriff. Genauso wie Wohnkeller. Also nur weil eine Firma sagt, das hier ist ein Wohnkeller, heißt nicht, dass da gespachtelt und geschliffen wird zum Beispiel oder gestrichen. Und auf der anderen Seite können da trotzdem Leitungen auf Putz verlaufen oder auf der Wand, ne? Und eben keine weitere Verkleidung der Wand dabei sein. Ja, also Wohnkeller ist kein definierter Begriff, genauso wenig wie schlüsselfertig. Und deswegen ist immer wichtig, einen klaren Leistungsumfang anhand der wirklichen Gewerke zu definieren. Also zu sagen, es wird eine Q3-Spachtelung gemacht mit Malervlies und Anstrich. Oder genauso, dass dann eine Elektroinstallation unter Putz verlegt wird oder dann noch eine Konterlattung auf der Wand gemacht wird im Keller, damit man wirklich einen Wohnkeller hat. Also das sind so Punkte, da würde ich immer auf einen klaren, definierten Leistungsumfang gehen, statt zu sagen, ja, okay, das Haus ist ja schlüsselfertig. Und das ist wieder zurück zu, es ist eure Verantwortung zu sehen, dass der Hausbau gut wird, ja. Und eben auch zu sagen, okay, ein Wohnkeller ist halt nicht automatisch das, was man sich vielleicht drunter vorstellt. Es gibt ja auch Begriffe, unter denen stellen sich manche Leute was anderes vor als andere Leute. Und das, dann wird's schwierig. Und deswegen muss man immer über einen klar definierten Leistungsumfang gehen. Und deshalb die nächste goldene Regel, nämlich eine Ausstattungsliste anlegen. Damit ihr allen Firmen die gleichen Vorgaben machen könnt, was ihr denn wollt. Und da gehören jetzt eben nicht so grobe Themen drauf, wie das Haus bitte schlüsselfertig anbieten und wir möchten einen Wohnkeller, sondern klar definiert, was ihr denn haben möchtet. Also angefangen beim groben Themen wie, welcher Energiestandard soll es sein, bis hin eben zu, welche Fliesenformate, Fingerscanner für die Türe, all diese kleinen Details, die man möchte, und dann eben auch vorgeben, welche Art der Malerarbeiten, welche Bodenbelege und so weiter, sodass wirklich alle Firmen das Gleiche anbieten können, auch an welchen Fenstern ihr zum Beispiel Raffstores oder Rollläden haben möchtet. Und dann habt ihr zwei Vorteile. Einmal könnt ihr die Angebote deutlich besser vergleichen, weil die Preisunterschiede, die es vielleicht bei den Anbietern gibt, beim einen kosten dann die Aluminiumrollläden, wenn ihr die wollt, vielleicht 3000 Euro Aufpreis, beim anderen kosten die nur 800 Euro Aufpreis. Na, und dadurch können sich ja Angebote wirklich deutlich verschieben. Und ihr seht dann aber unterm Strich, wer ist denn für das Haus, das ihr wirklich haben wollt, mit der Ausstattung, die ihr haben wollt, günstiger oder besser, also vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Und auf der anderen Seite, je besser ihr diese Ausstattungsliste im Vorfeld macht, desto weniger böse Überraschungen erlebt ihr ja hinten raus, weil eben nicht erst bei der Bemusterung aufkommt, ah, ihr wollt ja Aluminiumrollläden, die kosten 3000 Euro mehr. Ja? Also da wirklich eine gute Grundlage schaffen über so eine Ausstattungsliste, das ist wirklich Gold wert und da haben wir euch auch eine Vorlage bei uns im Shop. Könnt ihr mal reinschauen, das ist auch eine Ausstattungsliste, die liegt ebenfalls bei 10 Euro. Und damit habt ihr dann einen Komplettumfang. Da gehört auch ein Video dazu, das ich da gemacht habe. Das geht circa eine Stunde, dieses Video, wo ich mal diese komplette Ausstattungsliste mit euch durchspreche. Was ist auch besser von der Qualität an Ausstattung und so weiter? Worauf sollte man auch bei Wandaufbau, beim Dach, bei der Dämmung und so weiter achten? Also es geht auch sehr in den technischen Part. Und wenn ihr diese Ausstattungsliste als Grundlage nehmt, dann habt ihr schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage, um, wie gesagt, gut zu vergleichen und später böse Überraschungen zu vermeiden. Und es ist auch wichtig, darüber nachzudenken, was einem vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also auch dadurch kommt man ja, wenn man jetzt so eine Ausstattungsliste anlegt, im Prozess drauf, was finde ich jetzt eigentlich nicht so wichtig? Ja, also muss ich jetzt wirklich die Drückergarnitur von der Innentür, also muss ich die Griffe von der Innentür vorgeben oder auch die Armaturen im Bad? Ja, oder sage ich, wenn mir die jetzt im Standard nicht gefallen, dann gehe ich halt einfach selber in den Fachmarkt und hole mir da welche und schraube die da hin. Ja, es gibt ja Möglichkeiten oder auch gerade wirklich bei den Türgriffen von Innentüren. Das ist so schnell abgeschraubt und neu hingemacht, das ist ja gar kein Problem, ja, wenn einem das irgendwann mal nicht mehr gefällt. Also hier kann es sich wirklich lohnen, im absoluten Standard erstmal zu bleiben und zu sagen, damit mache ich mir jetzt gar keinen Stress, ja, sondern suche das nachher, wenn mir das irgendwann mal nicht mehr gefällt, dann suche ich mir da eh was anderes aus. Ja. Also ist auch ganz, ganz wichtig, und finde ich einen sehr guten Tipp, wirklich die Punkte, die einem wirklich wichtig sind, klar zu definieren. Und bei allen anderen Punkten, die man sagt, eigentlich jetzt nicht so super relevant, da auch nicht drüber zu stressen, sondern das einfach erstmal im Standard zu nehmen, dann ist es in Ordnung und dann passt es auch. Dann kann man es später immer noch tauschen, so wie man will. Die nächste goldene Regel beim Hausbau ist, auf wirkliche Qualität zu achten. Da haben wir auch schon einige Videos dazu gemacht. Aber es ist einfach wichtig, nicht auf die schöne Präsentation oder das tolle Musterhaus oder was auch immer, die Auszeichnungen, ne, diese in irgendwelchen Rankings, in irgendwelchen Fachzeitschriften oder sowas geholt haben, die Firmen, sondern wirklich auf die Qualität, die in der Baubeschreibung steht, zu schauen, was habe ich da für einen Wandaufbau, ohne Styropor, ohne Plastik ist schon mal gut, um jetzt mal so ein paar kleine Qualitätsmerkmale zu nennen. Ein langlebiger Putz auf der Fassade, also ein Silikonharzputz oder ein mineralischer Putz und eben kein Kunstharzputz, der sehr anfällig für Algen- und Pilzbildung zum Beispiel ist. Dass man halt an vielen Stellen dann was Hochwertiges hat, wie eine Aluminiumhaustür oder Holzhaustür und sowas. Und diese ganzen Punkte sich wirklich anzuschauen und danach zu entscheiden, statt wer hat sich schön präsentiert, wo war der Verkäufer nett. Spielt am Ende fürs Haus überhaupt keine Rolle, wenn da der Schallschutz im Haus zum Beispiel nicht gut ist, bringt euch die ganze schöne Präsentation am Anfang nichts. Ja? Deswegen würde ich hier immer drauf gehen, guckt nach einer wirklichen Qualität, wenn ihr da eine Einschätzung auch zu den Baufirmen brauchen könnt oder einfach mal durchsprechen wollt, wie sind denn Firmen, die ihr jetzt so im Blick habt, da einzuschätzen, schreibt mir gerne mal, wir haben wie gesagt so ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir solche Erfahrungswerte einfach mal besprechen können. Und das könnt ihr hier machen, einfach fertighausexperte.com/kontakt. Und dann sprechen wir einfach mal euer Vorhaben durch und was euch wichtig ist. Und je nachdem könnt ihr dann entscheiden, mit welchen Firmen ihr dann überhaupt Angebote einholt und wo vielleicht eher nicht. Die nächste goldene Regel ist, dass regionale Anbieter nicht zwingend besser sein müssen als überregionale. Höre ich auch ganz oft, ja, das ist ja die Baufirma aus dem Nachbarort und so weiter. Aber auch das hat wieder nichts mit der Qualität zu tun, sondern schaut wirklich auf die Qualität des Hauses, wo ihr was Gutes bekommt, und auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, statt einfach nur zu sagen, die Firma ist gut, weil sie regional ist. Das ist kein kausaler Zusammenhang in der Hinsicht. Ja? Also haben wir auch schon oft mitbekommen, dass man gerade bei den regionalen Firmen auch oftmals Probleme dann hatte oder eben sagt, ja, die Qualität ist jetzt hier nicht so gut oder das Preis-Leistungs-Verhältnis ist total aus der Bahn und man würde eigentlich für das gleiche Geld deutlich mehr bekommen. Ja? Also regional kann was Gutes sein und kann ein Kriterium am Ende sein, das vielleicht den Ausschlag gibt, wenn sonst die Qualität und so weiter das gleiche ist. Aber es heißt nicht, dass es nur dort funktioniert und dass da die Qualität automatisch gut ist, weil sie regional ist. Das hat nichts damit zu tun. Auf der anderen Seite müssen es ja auch keine Massenanbieter sein. Es gibt ja auch überregionale Firmen, die dann vielleicht in einem Bundesland oder in Süddeutschland oder sowas dann tätig sind, die wirklich eine gute Qualität liefern und wo man sauber vergleichen kann. Also gerade wenn ihr jetzt sagt, wir haben gerade vielleicht ein, zwei regionale Firmen, dann kann es immer Sinn machen, noch zwei oder drei überregionale hinzuzuziehen, weil die meistens, wie gesagt, einfach ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und dann hat man so einen guten Mix auch in einem Angebotsvergleich, wo man mal verschiedene Dinge sehen kann. Und dann habt ihr wieder eine deutlich bessere Grundlage, um eine saubere Entscheidung treffen zu können. Die nächste goldene Regel, langlebige Materialien wählen. Vorhin hatten wir schon das Thema Qualität ist wichtig, ja. Und auch hier langlebige Materialien, also wirklich ein langlebiger Putz auf der Fassade, Aluminium-Rollläden oder auch Aluminium-Verschalung an den Fenstern zum Beispiel, all diese Themen, das kann nachher was sein, wo man zwar erstmal mehr Geld investiert, wo man aber langfristig gesehen viel mehr davon hat, als dann von einer Kunststoffhaustür oder solchen Sachen, ja, wo man dann frühzeitig wieder was ändern muss. Oder es gibt auch Anbieter, die haben zum Beispiel im Standard erstmal nur eine Plastikregenrinne, also wirklich eine Regenrinne aus Kunststoff. Das sind dann aber halt die Themen, wo man auf jeden Fall tauschen sollte und dann lieber eine aus Titanzink nehmen, weil diese Kunststoffregenrinne halt nicht sehr lange hält. Die muss man irgendwann tauschen und wenn man das nicht rechtzeitig macht, dann kriegt die vielleicht irgendwo Löcher, weil es mal gehagelt hat oder ne, weil sie einfach sehr spröde wird durch die UV-Strahlen. Und dann hält die halt auch nicht mehr so gut und man hat vielleicht irgendwann die Themen, dass das Wasser eher Richtung Haus fließt, ja, oder an der Fassade entlang fließt und dann hat man vielleicht größere Schäden, als man gehabt hätte, hätte man ein bisschen mehr Geld in eine Titanzinkregenrinne investiert. Also es gibt sehr viele Themen, wo man natürlich überlegen muss, investiere ich da das Geld oder nicht, aber alles, was eine wirklich gewisse Langlebigkeit hat, ist immer sinnvoll und macht fürs Haus einfach dann deutlich mehr Spaß. Auch eine wirklich wichtig goldene Regel ist den Hitzeschutz planen. Ist ein ganz unterschätzter Faktor immer noch, weil den Kälteschutz, den haben ja alle gelöst. Und das ist auch was nach einer KfW-Neubauförderung zum Beispiel, EH40, beschäftigt sich hauptsächlich mit der Dämmung für den Winter. Und eine Dämmung für den Winter hat nicht gleichzeitig auch den Effekt für den Sommer, dass das Haus im Sommer wirklich schön kühl bleibt, sondern da sind drei Dinge wichtig. Zum einen die Verschattung. Also, dass ihr wirklich an jedem Fenster, auch für Dachfenster, Rollläden einplant oder dann eben solche Raffstores als Außenjalousien, macht man heute meistens im Wohnraum, weil man dann halt einfach noch gewisses Licht in den Raum bekommt, aber die Sonnenstrahlen abgeblockt werden und damit auch die Hitzeentwicklung. Und eben auch für Dachfenster dran denken, weil die sind meistens erstmal im Standard ohne Rollladen, können aber auch ein großer Hitzefaktor sein. Das zweite ist die Dachdämmung. Und hier gibt es einfach im Fertighausbereich viele, viele Anbieter, die schon eine Holzfaserdämmung zum Beispiel anbieten oder eine Zellulose-Dämmung oder eine wirklich einen mehrschichtigen Aufbau auch, also mit Holzfaserdämmung und Mineralwolle dann. Und so, dass man da wirklich eine sehr gute Dämmmöglichkeit hat, um die Hitze auch draußen zu halten. Ja? Im Steinhausbereich oder auch bei Fertighausanbietern, die jetzt nicht so eine hohe Qualität haben, da ist dann meistens nur so, weiß ich nicht, 22, 24 Zentimeter Mineralwolldämmung in den Dachschrägen. Das ist dann schon wieder ein bisschen wenig, ja, wo dann der Hitzeschutz im Sommer vielleicht nicht so optimal ist. Aber das ist auf jeden Fall was ich auf jeden Fall überlegen würde, genauso wie konstruktive Maßnahmen, also eine Terrassenüberdachung, Das ist wirklich was Wichtiges. Oder auch ein breiterer Dachüberstand dann für die Fenster im Obergeschoss oder im Dachgeschoss. Das sind wirklich Themen, die den Hitzeschutz beeinflussen. Und das Dritte ist dann die Technik, also zum Beispiel eine Kühlfunktion für die Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe kann ja immer in der Theorie auch rückwärts betrieben werden. Und hier ist es völlig egal, ob ihr da jetzt noch eine Lüftungsanlage habt oder über die Fußbodenheizung kühlt. Das funktioniert beides und bringt im Haus auch nochmal so 1 bis 3 Grad Abkühlung, was ja nicht schlecht ist, wenn man die anderen beiden Sachen auch schon mal konsequent gemacht hat. Aber man muss halt trotzdem wissen, 90% des Hitzeschutzes sind über die Dachdämmung und über die Verschattung zu machen. Und das ist was, was in der Planung eben gerade, was auch die KfW-Themen angeht, noch nicht so richtig mit drin ist. Es spielt eine kleine Rolle, aber nicht so sehr wie der Kälteschutz im Winter, was ja völlig okay ist, weil wir halt einfach in Deutschland auch gefühlt 8 Monate Winter haben. Ja? Die Sommer werden aber heißer und deswegen finde ich es auch wichtig, da mehr drauf zu setzen. Und da gibt es, wie gesagt, mittlerweile auch sehr viele Fertighauskonzepte, wo man dann wirklich eine sehr, sehr gute Dachdämmung hat und einen Hitzeschutz, der besser ist als in einem Steinhaus, wie sie heute gebaut werden. Also da kann man auch wieder nicht nach der Bauweise gehen oder sowas, sondern man muss wirklich nach dem Anbieter schauen, wie wird das gemacht. Und das ist auch wieder ein absolutes Qualitätsmerkmal, wenn man da einen guten Hitzeschutz im Haus hat. Die nächste goldene Regel ist auch super wichtig, nämlich beim System des Anbieters bleiben. Wenn ihr euch für eine Baufirma entscheidet und die machen einfach Dinge in einer gewissen Art und Weise, dann würde ich auch dabei bleiben, statt denen zu sagen, hey, mach das anders. Beispiel die Flachdachabdichtung. Es mag sein, dass es gibt verschiedene Möglichkeiten und es mag sein, dass es jetzt mal objektiv betrachtet eine ein bisschen besser ist als eine andere. Aber beim Flachdach kommt es zu 80% darauf an, wie die Bauausführung vor Ort gemacht wird. Und das macht eine Baufirma immer besser, wenn sie das macht, was sie immer machen. Ja, weil sie darauf eingestellt sind, das können sie und da haben sie dann die wenigste oder die niedrigste Fehlerquote. Ja, wenn ihr jetzt aber sagt, oh, ich möchte hier diese spezielle Folie und die hat ein bisschen andere Verarbeitungskriterien und sowas, dann sagt vielleicht sogar die Baufirma noch, ja, können wir auch machen, weil wir sind ja flexibel und keine Ahnung. Aber dann könnt ihr fast schon davon ausgehen, dass das auf der Baustelle nicht so gut wird, weil die das zum ersten Mal machen oder wirklich sehr selten machen. Ja? Deswegen da immer beim System des Anbieters bleiben. Auch beim Wandaufbau gilt es, wenn jetzt eine Firma halt eigentlich noch eine Styroporplatte auf der Fassade hat, sagt, aber wir können auch eine Mineralwolldämmung oder eine Holzfaserdämmung auf die Fassade machen, dann bieten die das vielleicht an. Es ist aber nicht sehr sinnvoll, das mit denen dann zu machen, weil euer Haus dann immer aus dem Produktionsprozess rausfällt. Ja? Das heißt, das würde ich als Kriterium nehmen, wenn euch das wirklich wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel eine Flachdachabdichtung gemacht wird und ihr seid der Meinung, mit dieser einen Folie wird das einfach besser, dann würde ich mir eine Firma suchen, die das standardmäßig so macht. Statt eine Firma, die sonst vielleicht ganz gut ist oder mit der, die ihr sonst ganz gut findet, zu zwingen, diese Folie dann zu nehmen. Ja? Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, kommt aber wirklich häufig vor. Ne, dass es heißt, oh, ich habe mir eigentlich diese Firma ausgesucht, da gefällt mir nur nicht, dass die Wand zur Hälfte aus Styropor besteht ja, und ich habe die gebeten, was anderes zu machen. Das ist aber nicht sehr sinnvoll, ja, vor allem, wenn es ein Anbieter ist, der dann, weiß ich nicht, 300, 400, 800 Häuser im Jahr baut, weil dann, wenn ihr immer das einzige Bauvorhaben seid, das anders ist oder wo die das erste Mal machen oder sehr selten machen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es nicht so gut wird wie der Standard, den sie sonst umsetzen. Und das ist was ich eher als Entscheidungskriterium dann nehmen würde, als jetzt bei Dingen wie zum Beispiel, ja, ob jetzt eine Kühlfunktion bei der Wärmepumpe, das kann jeder mit dazu machen, ja, oder Aluminiumrollläden oder Kunststoffrollläden, das kann jeder ändern, weil sie ja den Rollladenkasten praktisch auch nur vom Fensterbauer zukaufen, ja, aber den Wandaufbau, den Dachaufbau, also alles das, was wirklich die Grundsubstanz ist, die Firmen selber herstellen, da würde ich gucken, dass ihr das Entscheidungskriterium wählt, dass die Firma schon das erfüllt, was euch wirklich wichtig ist in Sachen Wandaufbau, Dachaufbau und so weiter und nicht die Firma bitten, was umzusetzen, was sie eigentlich nicht machen, weil das geht oftmals schief. Die nächste goldene Regel ist bei der Sanierung Maßnahmen kombinieren. Also nicht in Isolation betrachtet, mal die Fenster machen, dann irgendwie ein paar Jahre später die Außendämmung, dann das Dach, sondern am besten die Maßnahmen kombinieren. Ja, das erfordert dann einen größeren Kapitalaufwand zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber ihr habt die Maßnahmen dann insgesamt günstiger, weil natürlich auch so Themen wie das Gerüst und so weiter in einem gemacht werden können, also die Fixkosten sinken. Und ihr habt natürlich dann vielleicht eine Firma, die für euch alles machen kann, wodurch es auch nochmal günstiger wird, weil ihr es eben dann nicht zu dem Zeitpunkt immer jedes Mal einzeln vergeben müsst und die halt auch wieder gewisse Aufschläge für Verwaltung etc. draufschlagen müssen, weil es ja für die Firmen nicht viel mehr Aufwand ist, ob ich jetzt drei Gewerke mit einem Anbieter, mit einem Bauherrn mache oder nur ein Gewerk, ja, habe ja trotzdem den gleichen Verwaltungsaufwand, was Rechnungen schreiben, Planung und so weiter angeht. Bedeutet, hier hat man immer die Vorteile, was die Kosten angeht, wenn man Maßnahmen kombinieren kann. Und das gilt übrigens auch, wenn man jetzt ein Haus neu baut, dass man dann zum Beispiel versucht, gerade bei den Hausanschlüssen zum Beispiel, die Sachen ein bisschen zu kombinieren, dass man Baustrom und einen Hausanschluss gleichzeitig legt, weil dann nur einmal der Elektriker kommen muss und so weiter. Oder dann auch die Tiefbaufirma vielleicht nur einmal anrücken muss. Und das sind alles so Themen, wo man, wenn man Maßnahmen kombiniert, hat man immer Vorteile, weil es kostengünstiger wird in der Regel. Die nächste goldene Regel ist, den Keller an der Quelle kaufen. Also es gibt ja im Hintergrund, jetzt zum Beispiel bei der Fertighausbranche, 5-6 große Kellerbaufirmen, die für die gesamte Branche die Keller und Bodenplatten bauen. Und ihr könnt natürlich direkt bei denen anfragen. Und auch wenn jetzt zum Beispiel eine Baufirma so tut, als wäre es ihr eigener Keller, ist es das in 98% der Fälle nicht so, sondern es ist eine von diesen 5-6 großen Kellerbaufirmen. Das gilt übrigens auch für die PV-Anlage und für die Garage. Auch die würde ich am besten immer an der Quelle kaufen, also bei einer Fachfirma für PV, bei einer Garagenfirma, weil die Hausbaufirmen, wenn ihr schlüsselfertig mit einem Anbieter baut, die handeln ja auch nur damit, weil sie dieses Produkt nicht selber herstellen. Bei einer Garage ist es nochmal ein bisschen anders, weil sie die vielleicht auch in Holzständerbauweise machen, aber eine normale Betonfertiggarage, wenn ihr die haben wollen würdet, aus preislichen Gründen, dann müssen die die ja auch einkaufen. Und so ist es beim Keller, bei der Bodenplatte, bei PV und auch bei einigen anderen Dingen, wo ihr dann am besten immer mit der jeweiligen Fachfirma das Ganze macht und dann den Kostenvorteil habt. Natürlich gibt es aber auch Punkte, wenn jetzt der Preisunterschied nicht sehr groß ist zum Beispiel, dann kann man auch gucken, dass man das jeweilige Gewerk bei der Baufirma belässt. Aber das wäre halt wofür man sich erstmal Angebote einholen muss. Also um jetzt mal beim Beispiel des Kellers zu bleiben. Ihr holt euch dann Angebote direkt bei den Kellerbaufirmen ein und habt dann das Angebot über die Hausbaufirma für den Keller. Und danach könnt ihr entscheiden, wie groß ist denn der Preisunterschied? Weil in den Kellerangeboten, die ihr direkt bei den Kellerbaufirmen eingeholt habt, da sollte ja kein Aufschlag für die Baufirma drin sein, keine Provision für den Handelsvertreter. Dieser Keller sollte also etwas günstiger sein an sich. Wenn die Hausbaufirma den Keller aber relativ günstig anbietet, dann ist es ja trotzdem noch so, wenn man sagt, das sind nur 2000 Euro Unterschied, dann lasse ich halt den Keller bei der Hausbaufirma und habe dann einen Vertrag in allem. Kann ja auch in Ordnung sein. Wenn der Preisunterschied aber 5 oder 6 oder mehr 1000 Euro ausmacht, dann überlegt man sich es vielleicht anders. Also die Grundlage ist auch hier wieder, sauber Angebote einzuholen, dann könnt ihr vergleichen und dann Entscheidungen treffen, was für euch am besten ist. Die nächste goldene Regel ist, Spezialthemen immer mit den jeweiligen Fachfirmen besprechen. Also zum Beispiel das Bodengutachten nicht mit der Hausbaufirma besprechen, sondern mit Erdbaufirmen. Oder wenn ihr ein KNX-System oder Loxon-System plant, dann auch das immer mit einer Fachfirma am besten machen. Weil die Hausbaufirma sich darauf versteht, wirklich den Rohbau, den Innenausbau zu machen. Aber solche Spezialthemen, vielleicht die auch neuer sind, wie Smart Home etc., da sind die dann raus und sind auch wirklich nicht der Ansprechpartner, wo man erwarten kann, dass man eine gute Antwort bekommt. Also Spezialthemen, PV-Anlage genauso, wie groß muss die sein, was für ein Wechselrichter ist gut, PV-Speichergröße und so weiter, würde ich alles immer mit einer Fachfirma machen. Da bekommt man in der Regel eine bessere Beratung und kann die Kosten und das richtige System wieder ein bisschen besser einschätzen und da auch wieder bessere Entscheidungen treffen. Und das nicht alles bei einer Hausbaufirma sehen, auch wenn man sagt, ich möchte einen Schlüssel fertig bauen, um halt wirklich einen Ansprechpartner zu haben. Das wird man am Ende nicht. Ja? Und deswegen ist es eigentlich auch immer sinnvoller, das zu machen, weil theoretisch, wenn ihr sagt, ich will unbedingt einen Ansprechpartner, dann müsst ihr halt auch wissen, dass dieser eine Ansprechpartner, dass ja, weil er die Kompetenz nicht hat, der im Hintergrund auch wieder den Kellerbauer, den Erdbauer, den Smart Home Profi etc. fragen muss. Ja, also das könnt ihr auch direkt machen, statt über drei Ecken irgendwas gefragt zu bekommen und wieder vom Service der einen Firma abhängig zu sein, sondern hier würde ich auf jeden Fall gucken, dass ihr euch so ein kleines Netzwerk aufbaut für die Themen, die euch wichtig sind. Also Erdbau auf jeden Fall, weil das Gewerk müsst ihr immer selber vergeben. Also Erdbau zum einen, dass ihr Erdbaufirmen da habt, Keller. Und eben auch dann so Spezialthemen wie PV, Smart Home und so weiter. Das sind so ein paar Themen, die da wichtig sind. Wenn euch natürlich noch besonders wichtig ist, dass ihr, weiß ich nicht, die Garage jetzt speziell habt und so weiter. Oder auch für eine Sauna im Garten oder was weiß ich. Oder eine Sauna auch im Haus. Dass man das richtig macht, dann würde ich da auch wieder den Saunabauer direkt mit einbeziehen, statt es über die Hausbaufirma irgendwie darstellen zu wollen. Die nächste goldene Regel bei Hausbau und Sanierung ist, die Bemusterung frühzeitig zu klären, also den Ablauf der Bemusterung zu klären. Weil es gibt Firmen, da macht ihr das wirklich an einem zentralen Ort, da dauert es 2 bis 3 Tage, dann ist die Bemusterung durch. Bei anderen Firmen, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind, da habt ihr dann die Hauptbemusterung an einem Ort, aber für Fliesen oder Sanitär geht ihr dann zum Beispiel in den Fachhandel, was ja auch völlig okay sein kann, nur es ist halt nochmal ein separater Termin, für den ihr dann natürlich auch wieder separat Zeit braucht. Und wenn ihr jetzt aber Gewerke einzeln vergebt oder mit einem Architekten zum Beispiel baut, dann ist ja die Frage, wie weit im Voraus bekommt ihr Bescheid, weil ihr dann ja zu jedem Gewerk einzeln bemustern müsst. Also ich habe da auch mal mit einer Bauherrin gesprochen, die fand das enorm stressig, weil halt, die haben mit Architekt gebaut, also das komplette, den kompletten Hausbau mit Architekt gemacht. Aber es wurde halt immer nur, dann gab es irgendwie den Tag vorher den Anruf, ja, morgen müsst ihr übrigens die Fliesen aussuchen gehen, da geht ihr mal jetzt dahin. Ne? Und dann hieß es, dann ist das irgendwie 50 Kilometer weit weg, ein Fliesenfachhandel. Und dann kann man sich aber nicht so richtig auf diese Sachen vorbereiten. Ja? Das heißt, eine Bemusterung, wenn man mit einem Anbieter Schlüssel fertig baut, kann man eigentlich erwarten. Und wenn man die Gewerke einzeln vergibt oder mit Architekt baut, dann muss man im Vorfeld auf jeden Fall mal klären, wie findet denn eine Bemusterung statt? Wie wählt man wirklich die Ausstattung am Ende, ob man das jetzt Bemusterung nennt oder wie auch immer? Ist ja völlig gleich, ihr müsst am Ende irgendwie die Ausstattung wählen, ja, im Einzeldetail. Das bedeutet, das frühzeitig zu klären, ist auf jeden Fall sinnvoll für euren nachher weiteren Zeitablauf, weil wenn ihr das wieder nur einen Tag oder ein paar Tage vorher Bescheid bekommt, jetzt bitte die Innentüren auswählen, weil wir brauchen da auch bis übermorgen, dann müssen wir die Bestellung rausgeben. Ja? Was glaubt ihr, wie gut könnt ihr dann wieder Entscheidungen treffen, wenn es in so einer kurzen Zeit stattfinden muss? Ja, das sind alles Themen, wo wieder mehr Stress entstehen kann, als nachher gut ist und wo man dann vielleicht Entscheidungen trifft, die gar nicht so toll sind, über die man sich dann nachher im Haus ärgert. Und deswegen immer vorab klären, wie findet das denn statt und diese Vorlaufzeiten dann auch für eure Planung mit aufnehmen. Die nächste goldene Regel ist, sich immer Einzelpreise geben zu lassen. Also wenn ihr jetzt mit einer Firma schlüsselfertig baut zum Beispiel, dass ihr trotzdem wisst, was kosten die Fliesen, was kosten die Innentüren, was kosten die Bodenbelege und so weiter. Ja? Und natürlich auch für so Sonderthemen wie die Kühlfunktion von der Wärmepumpe, damit ihr einfach wisst, was ist da dafür der Aufpreis. Und nicht, dass es nachher bei der Bemusterung heißt, ah ja, wenn ihr die jetzt rausnehmen wollt, die Kühlfunktion, weil erst habt ihr sie drin gehabt und jetzt merkt ihr aber, Budget wird ein bisschen knapp, dann kriegt ihr vielleicht noch 1.000 Euro erstattet oder sowas. Ja? Obwohl es, wenn ihr es reingenommen hättet, viel mehr gekostet hätte. Das sind immer so Themen, ist ein bisschen schwierig. Wenn ihr halt den Preis nicht kennt, wisst ihr auch nicht, kriege ich nachher das erstattet, was es eigentlich wert ist. Ja? Sollte man bei seriösen Firmen schon davon ausgehen. Aber es ist immer gut, wenn ihr den Einzelpreis schon im Angebot mit aufgeschrieben habt, weil dann wisst ihr einfach, womit müsst ihr rechnen. Und genauso gilt es natürlich auch, wenn ihr Gewerke einzeln vergebt. Auch dann ist natürlich wichtig, nicht einfach nur ein Pauschalangebot für die Elektroarbeiten zu haben oder für die Sanitärinstallation, sondern halt wirklich zu wissen, was kostet mich jetzt das Waschbecken und so weiter. Ja, und dann habt ihr da ja wieder Möglichkeiten, das auseinanderzunehmen und zu gucken, mache ich vielleicht doch noch was ganz selber oder ist was sehr teuer angeboten bei einer Firma, bei der anderen ist es aber günstiger, wo liegen dann wieder die Unterschiede? Also je mehr Einzelpreise ihr habt, desto besser könnt ihr auch wieder vergleichen. Und habt halt wieder das Thema nicht, dass hinten raus böse Überraschungen entstehen. Und ein weiterer Faktor, wenn ihr die Einzelpreise habt, ist, dass ihr nochmal auf einem anderen Level vergleichen könnt. Das heißt, ich hatte da neulich zum Beispiel einen Fall, da waren 2 Anbieter noch dabei und der eine sah erstmal deutlich teurer aus als der andere, also so 25.000 Euro. Wenn man aber genauer hingeschaut hat, dann war es so, dass bei dem einen Anbieter die Malerarbeiten 40.000 Euro betragen haben und beim anderen für die gleiche Qualität der Ausführung haben die Malerarbeiten nur 20.000 Euro betragen. Das heißt, wir hatten hier einen Unterschied von 20.000 Euro. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass beim einen Anbieter, der das so teuer angeboten hat, halt relativ hohe Entfernungspauschalen und sowas mit drin waren, speziell jetzt für die Malerarbeiten. Das heißt, wenn man jetzt so vergleicht, dass man die Malerarbeiten rausnimmt, weil man die sowieso vor Ort nochmal günstiger vergeben könnte, selbst günstiger, als es der zweite Anbieter machen würde, bei dem es eh schon günstiger war, und beide reduzieren den Preis um die Malerarbeiten, dann werden beim einen auf einmal 40.000 Euro gutgeschrieben und beim anderen nur 20. Das heißt, wir haben hier dann auf einmal eine ganz andere Vergleichssituation und der vorher deutlich teurer war, ist eigentlich gar nicht so viel teurer, hat dafür aber vielleicht irgendwo die bessere Grundsubstanz, bessere Dachdämmung, bessere Fenster oder Ähnliches, ja. Das heißt, ihr könnt nochmal auf einem ganz anderen Level vergleichen, wenn ihr die Einzelpreise habt und dann eh nochmal überlegt, für Bodenbelege, Innentüren, Malerarbeiten, das vielleicht rauszunehmen und vor Ort zu vergeben, weil das traditionell bei den schlüsselfertigen Anbietern immer ein bisschen teurer gemacht wird, als ihr das vor Ort machen könntet. Und dann ergibt sich vielleicht nochmal ein anderes Bild, wo ihr dann ein besseres Haus bekommt zu einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis. Die nächste goldene Regel ist, jeden Vertrag optimieren. Also jeder Vertrag sollte wirklich verhandelt werden. Themen wie Festpreis, Bauzeit, Zahlungsplan. Es gibt ganz viele Punkte, die da geregelt sein sollten. Auch dazu können wir Unterstützung anbieten, eben mit der kaufmännischen Vertragsauswertung. Schaut da einfach mal bei uns in den Shop oder schreibt mir direkt einfach fertighausexperte.com/kontakt. Und dann können wir einfach mal über die Situation bei euch sprechen und wo wir da genau im Vertrag dann unterstützen können. Und ganz wichtig ist, dass die Verträge, auch wenn sie vielleicht von Anwälten geschrieben sind, ja immer erstmal positiv für die Baufirma formuliert sind oder ausgelegt sind. Und auch wenn sie sich an geltendes Recht halten, heißt ja noch nicht, dass es für Bauherren auch wirklich vorteilhaft ist, ja, oder dass man das nicht optimieren könnte. Und deswegen würde ich das bei jeder Firma empfehlen. Und auch bei den guten Anbietern oder seriösen Anbietern kann man sicherlich ein Stück weit was optimieren, auch wenn nicht die ganz schlimmen Themen oder Fallstricke im Vertrag sind, wie vielleicht bei anderen. Also da gibt es ja auch Unterschiede zwischen den Anbietern. Aber ein bisschen was optimieren kann man in der Regel immer. Und es gilt übrigens auch für die ganzen weiteren Gewerke, die ihr vielleicht einzeln vergeben würdet oder auch wenn ihr in Einzelvergabe bauen möchtet. Also dann würde ich mit jeder Firma wirklich den Vertrag verhandeln, gerade die Zahlungskonditionen, gerade bei so kleinen Anbietern müsst ihr vielleicht schon oder habt ihr das gesamte Gewerk schon bezahlt, bevor überhaupt die Abnahme stattgefunden hat, was schon schwierig ist. Deswegen sehe ich ganz, ganz oft in so Einzelangeboten oder auch beim Keller zum Beispiel, dass dann der Keller zu 95% bezahlt ist, bevor die Abnahme stattfindet. Und das sind ja alles so Dinge, die vielleicht nicht optimal sind und wo man den Bauablauf dann nochmal ein Stück weit verbessern kann. Also jeder Vertrag sollte verhandelt werden und wenn ihr in der Phase seid, dass ihr wirklich Einzelgewerke vergebt, dann sollte auch da mit jeder Firma, mit der ihr nachher baut, der Vertrag so festgelegt sein, dass es passt und dass es einmal zu euren individuellen Anforderungen passt, auch bezüglich einer Preisbindung und sowas. Macht ja einen Unterschied, ob ihr jetzt direkt loslegen könnt, ne, oder ob das ein Baugebiet ist, das noch erschlossen wird und erst in 6 Monaten kann man da einen Bauantrag einreichen. Das sind alles Dinge, die in einem Vertrag abgebildet sein müssen. Und das sollte man machen und deswegen jeder Vertrag kann und sollte optimiert werden. Wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Die nächste goldene Regel ist, alles schriftlich festhalten. Und da geht es einmal schon im Vertrag los, dass man wirklich alles in dem Vertragsdokument als Zusatzvereinbarung mit aufnimmt, weil Dinge, die mündlich besprochen wurden oder auch Dinge, die einfach nur per E-Mail kommuniziert wurden, sind erstmal kein Vertragsbestandteil und damit haben sie auch erstmal keine Gültigkeit, ja, vor allem was nach einer Ausstattung oder sowas angeht. Oder wenn die Firma sagt, wenn die Festpreisbindung abläuft, dann das sind wir eigentlich immer ganz kulant und da gehen wir nicht drauf. Das ist ja keine Garantie, ne, sondern da muss man wirklich aufpassen und auch gerade bei Firmen, wo man vielleicht wieder das Gefühl hat, oh, das ist ja die regionale Firma im Nachbarort und sowas, auch mit denen sollte man wirklich klare Vereinbarungen aufschreiben. Und alles, was man nicht aufgeschrieben hat, kann nachher zu Problemen führen. Und genauso ist es später auf der Baustelle, wenn es da irgendwelche Themen gibt, am besten immer schriftlich kommunizieren und viele Bilder machen, weil dann habt ihr immer die Möglichkeit zu zeigen, dass ihr euch drum gekümmert habt und auch, was eben für Themen angefallen sind. Und ihr habt immer die Dokumentation hier jetzt dann per E-Mail, ist ja in dem Fall dann völlig okay, weil da geht es ja nicht um Vertragsthemen. Sondern ihr habt dann wieder das Mängelprotokoll, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Rohbaukontrolle machen, dann bekommt ihr von uns ein Protokoll mit Bildern und Beschreibung der Mängel und das könnt ihr wieder an die Baufirma weiterleiten und dann habt ihr für euch schon mal den Nachweis, dass da was stattgefunden hat und eine Kontrolle durchgeführt wurde und der Ball jetzt bei der Baufirma liegt, die sich dann drum kümmern muss. Und so würde ich es immer empfehlen, wirklich immer schriftlich zu kommunizieren, weil auch wenn Dinge abgesprochen sind oder sowas, erinnert sich am Ende kein Mensch mehr drum, wenn es wirklich drum geht. Die nächste goldene Regel für Hausbau und Sanierung ist, bei den wichtigen Dingen wirklich zu nerven, bis es passt. Ich habe auch oft Bauherren, die so ein bisschen das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt da nochmal frage und im Vertrag, ist es überhaupt gut, wenn ich da versuche, was zu verhandeln, weil vielleicht wollen die mein Bauvorhaben ja dann gar nicht mehr machen. Habe ich wirklich schon einige Gespräche so gehabt. Und ihr müsst aber wissen, es ist euer größtes Projekt, das ihr angehen werdet, sehr wahrscheinlich, ne, im privaten Bereich. Und es ist wahrscheinlich mehr Geld, als man jemals sich vorstellen kann. Deswegen nervt bei den Dingen, die euch wichtig sind, wirklich bis zum Schluss, dass es so ausgeführt wird, wie ihr es haben wollt, dass es so im Vertrag drin ist, wie ihr haben wollt, und dann ist es in Ordnung. Und deswegen auch vorhin der Hinweis, gerade die Dinge, die vielleicht für euch gar nicht so relevant sind, dann lasst die einfach im Standard durchlaufen und gut ist es. Aber bei den Dingen, die euch wirklich wichtig sind, da den Fokus drauf zu haben und wirklich zu nerven, bis es passt. Sei es ein Fliesenmuster, sei es andere Themen, die euch einfach wichtig sind. Kann ja für jeden was anderes sein, aber da wirklich dahinter sein, bis es in Ordnung ist, weil ihr müsst ja dann 30, 40, 50 Jahre in dem Haus leben mit eben genau den Themen, die gut umgesetzt wurden und die auch nicht so gut umgesetzt wurden. Die nächste goldene Regel ist, auf Mehrleistung verhandeln statt auf Rabatt. Also hier der Klassiker bei der Preisverhandlung, lieber nochmal die Raffstores mit reinzunehmen oder die Kühlfunktion für die Wärmepumpe oder was auch immer, ja, statt zu sagen, ich möchte nochmal 8.000 Euro Rabatt haben beispielsweise. Und auch ganz wichtig, nicht zu früh nach einem Preisnachlass fragen, weil der Hausverkäufer dann wieder die Möglichkeit hat oder auch die Baufirma an sich, wenn ihr jetzt die Gewerke einzeln vergebt, kann ja jede Firma gleich machen, dann rechnen die einfach schon was in den Grundpreis mit ein, wo man es gar nicht richtig nachvollziehen kann, was da jetzt dabei ist, ja. Oder in eine Baustelleneinrichtung oder was auch immer, kann man ja überall so ein bisschen erhöhte Dinge reinmachen und dann unten wieder einen Rabatt abzuziehen. Ja, dann freut ihr euch, dass ihr einen Rabatt bekommen habt, aber eigentlich bezahlt ihr den selber. Deswegen nicht zu früh, sondern wirklich, wenn das Angebot final ist, wenn alles drin ist, was ihr haben wollt, dann kann man nochmal draufgehen und sagen, okay, welche Punkte nehmen wir jetzt noch kostenfrei mit rein? Und ist dann kein Barrabatt, sondern vielleicht auch ein Bemusterungsgutschein oder sowas, sehe ich auch relativ häufig, dass man dann bei der Bemusterung nochmal 5.000 oder 10.000 Euro Budget hat, mit dem man dann noch gewisse Dinge nehmen kann und abfedern kann. Und dann hat man eine deutlich bessere Ausgangslage, als zu versuchen, 10.000 Euro Rabatt zu bekommen. Weil für die Firma ist es ja immer teurer, den Umsatz zu verlieren, als dafür nochmal ein bisschen mehr zu liefern, was die Firma ja nicht 10.000 Euro an Leistung kostet, wirklich, ja, sondern um diese 10.000 Euro an Mehrleistung zu liefern, müssen die vielleicht 5.000 oder 6.000 Euro selber bezahlen sozusagen. Also von dem her ist es immer besser, auf Mehrleistung zu gehen und es kann auch in Form eines Bemusterungsgutscheins funktionieren. Die nächste goldene Regel ist, jede Baustelle zu kontrollieren. Es geht hier nicht darum, eine Firma zu gängeln oder denen auf die Finger zu schauen, sondern es geht darum, dass jede Baufirma, angefangen beim kleinen Handwerker um die Ecke bis hin zum großen Massenanbieter, der 1.000 Häuser pro Jahr baut, alle haben Druck auf der Baustelle. Alle wollen fertig werden und keiner hat das als Hobby sozusagen. Ja? Deswegen können auch immer mal Fehler passieren und deswegen sollte man, und auch übersehen werden, und das ist das ganz Wichtige, deswegen sollten auch bei qualitativ guten Anbietern oder Familienunternehmen oder wie gesagt wieder die regionale Firma aus dem Nachbarort, ist trotzdem wichtig, dass man da die Baustelle kontrolliert, weil es einfach Dinge gibt, die übersehen werden können, die vielleicht mal nicht so laufen und die dann aber auch nicht richtig korrigiert werden, weil dafür einfach nicht die Zeit ist. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und deswegen muss man es halt selber korrigieren und einen eigenen Bausachverständigen mitnehmen, der ein sauberes Protokoll erstellt und der Firma dann quasi als Unterstützung geben kann, nochmal drauf zu schauen, wo denn jetzt noch was korrigiert werden muss. Und die Erfahrung machen wir zumindest, weil das eben unser Ansatz ist, das sehr kooperativ mit den Firmen zu machen oder mit den Bauleitern, die dann vor Ort sind. Die freuen sich teilweise wirklich über die Protokolle, die sie bekommen, weil klar beschrieben ist mit Bild, was jetzt hier noch gemacht werden muss und was nicht passt. Und dann können die das nacharbeiten, weil am Ende wollen ja auch die Baufirmen, dass die Kunden happy sind und nicht irgendwie im Netz schlechte Bewertungen schreiben und so weiter. Das heißt, jede Firma hat ja erstmal das Interesse, dass es gut läuft und dass sie das Haus sauber und problemlos übergeben können. Und gleichzeitig steht da dagegen aber, dass sie es halt in einem gewissen Zeitkontingent und zu gewissen Kosten machen müssen. Und die zwei Dinge prallen oftmals aufeinander. Und das kann halt ein guter Bausachverständiger lösen, indem man wirklich die wichtigen Themen begleitet. Gerade bei einer Rohbaukontrolle kann noch sehr viel korrigiert werden, sodass es nachher gar nicht erst zu größeren Problemen kommt. Deswegen da schreibt uns auch gerne an die baubegleitung@fertighausexperte.com. Wir können gerne das Projekt begleiten, auch wenn es ein Steinhaus werden soll, können wir auch gerne unterstützen, haben mittlerweile auch Kollegen im Team, die auf die Steinbauweise spezialisiert sind, also da können wir in beiden Bauweisen gerne unterstützen und es ist einfach wichtig, jemanden auf der Baustelle dabei zu haben, damit man einmal eine sauber strukturierte Vorgehensweise hat und eben auch jemanden, der euch sagen kann, ist es jetzt ein Mangel oder ist es keiner. Die nächste Regel ist, einen Sachverständigen mitzunehmen, der auf eure Bauweise spezialisiert ist. Also wenn ihr ein Fertighaus baut, dann jemanden für Fertighäuser Und wenn ihr ein Steinhaus baut, dann jemanden für Steinhäuser. Wir können mittlerweile beides anbieten, weil wir eben in unserem Team Kollegen haben, die auf die Steinbauweise spezialisiert sind und welche, die auf die Fertig- oder Holzbauweise spezialisiert sind. Und die wissen halt jeweils, wo sie wirklich hinschauen müssen. Also wenn ihr mit einem Sachverständigen sprecht, dann auf jeden Fall immer gucken, hat der Erfahrung mit der Bauweise, in der ihr bauen wollt. Und wir sind hauptsächlich auf die Fertigbauweise natürlich spezialisiert und die meisten Kollegen, die bei uns im Team sind, kommen eben selber aus dem Holzbau, haben die Häuser selber auf- und ausgebaut oder waren Bauleiter in der Branche und wissen dadurch genau, wo sie hinschauen müssen, und das kann wirklich den Unterschied machen. Ja, und dadurch, dass wir auch sehr viel mit Fertighäusern zu tun haben, wissen wir halt auch, bei welchen Firmen haben die Bauleiter vielleicht nur ein Mängelbudget von ein paar hundert Euro und da muss man dann andere Lösungen finden und so weiter. Also diese Spezialisierung merkt man dann einfach durch das Tun. Und wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir aber auch Kollegen, die auf den Steinbau spezialisiert sind. Also schreibt uns da gerne einfach an baubegleitung@fertighausexperte.com. Und dann können wir gerne unterstützen, je nachdem, wo ihr gerade in welcher Phase seid. Die nächste goldene Regel ist: auf der Baustelle lächeln. Klingt total blöd, macht euer Haus aber wirklich 10% besser. Einfach ein ganz normaler Umgang. Mal einen Kasten Wasser vorbeibringen, eine Kaffeemaschine aufstellen, ein bisschen Snacks mal bringen für die Handwerker, die dort tätig sind, und wirklich freundlich und positiv auf der Baustelle sein, auch wenn es mal einen Mangel gibt, nicht alles schlecht reden oder sowas oder irgendwie vehement dann Nachforderungen stellen und so weiter, sondern es wirklich sauber und immer mit einem Lächeln lösen, natürlich freundlich, aber bestimmt. Und dann wird das Haus wirklich auch nochmal besser, weil am Ende arbeiten da einfach Menschen. Und egal auch, wo die herkommen, ne, ein Lächeln ist in jeder Sprache gleich. Also von dem her hat man da immer die besseren Voraussetzungen, wenn man positiv als die Sache rangeht. Wie man jetzt rangeht als, oh, ich bin hier der Bauherr und ich zeige jetzt mal hier die Dominanz und keine Ahnung. Ja. Also muss man hier wirklich sauber machen. Und das ist auch wichtig, wenn ihr einen Bausachverständigen wählt, schaut euch wirklich auch mal verschiedene an und deren Vorgehensweise. Es gibt halt auch Bausachverständige, die drohen erstmal mit einem Baustopp, wenn sie auf die Baustelle kommen, um einfach mal zu zeigen, wer der Chef ist. Aber das ist zum Beispiel jetzt nicht unser Ansatz, sondern wir versuchen das immer mit den Leuten auf der Baustelle zu lösen, sodass die happy sind und dass die merken, dass man ihnen nichts Böses tun will, weil Menschen gehen immer in eine Verteidigungshaltung, wenn irgendwas nicht passt, und dann machen die zu und dann kriegt man eine Sache vielleicht gar nicht mehr gelöst, ja, oder euer Haus wird hinten raus immer noch mal schlechter, weil die sich gar keine Mühe mehr geben. Dann teilt sich da der Meister nicht mehr bei euch auf der Baustelle ein, weil er weiß, es ist nur die Chaos-Baustelle oder da, wo schwierige Bauherren sind. Da will ja keiner für arbeiten, ne? Geht euch ja im Job genauso. Deswegen hier einfach mit einem Lächeln drangehen und dann funktioniert es in der Regel auch ganz gut, und euch natürlich trotzdem die Unterstützung holen, dann durch einen Sachverständigen, der dann, wenn es sein muss, vielleicht auch mal auf den Tisch hauen kann, aber trotzdem das in einer freundlichen und bestimmten Art und Weise macht. Die nächste Regel beim Hausbau ist, die Rohbaukontrolle zu machen, wenn das Gerüst noch steht, weil dann kann man wirklich auch aufs Dach gehen und sich da einen Überblick verschaffen. Und dadurch wird die Rohbaukontrolle einfach nochmal vollständiger, was auf jeden Fall gut ist. Und es würde auch ohne das Gerüst funktionieren, dann kann man das Dach halt von innen anschauen, was auch in Ordnung ist, aber mit Gerüst ist natürlich besser, und deswegen ist der Zeitraum für die Rohbaukontrolle eigentlich immer in diesen 3 bis 4 Wochen nach der Hausaufstellung jetzt im Fertighausbereich, weil wir da einfach die Möglichkeit haben, noch das komplette Haus inklusive Gerüst zu sehen, aber bevor der Estrich reinkommt, sodass wirklich auch noch Wände korrigiert werden können, wenn sie denn schief stehen sollten. Also das ist so der beste Zeitraum für eine Rohbaukontrolle. Die nächste Regel beim Hausbau ist, dass ihr während der Estrichtrocknung jeden Tag 2-mal stoßlüften müsst. Und das ist jetzt eher ein Hinweis als eine Regel. Die Regel ist dann, dass ihr euch drum kümmern müsst und wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, dass ihr dann Ersatz beschafft. Also jemand, der vielleicht vor Ort wohnt und das für euch machen kann, dem ihr vertraut. Oder dass ihr das wirklich frühzeitig wieder mit der Baufirma ansprecht, dass ihr das nicht leisten könnt. Und das dann natürlich gegen Mehrkosten in dem Fall, weil sich ja jemand dann speziell über eure um eure Baustelle dann kümmern muss, dass es dann von der Baufirma übernommen wird. Auch die Möglichkeiten gibt es, kostet aber natürlich wieder Geld, und das sollte man vorab mit einplanen. Das führt wieder zurück auf die Regel, Stolperfallen frühzeitig aus dem Weg räumen. Ja, also auch die Estrichtrocknung fällt hier drunter. Ihr müsst euch einfach erstmal vertraglich gesehen drum kümmern. Bei den allermeisten Firmen ist das so geregelt. Und deswegen solltet ihr hier frühzeitig schauen, könnt ihr das darstellen, und wenn nicht, dann Ersatz beschaffen und eventuell dann eben auch bezahlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht, dass man dann erst auf der Baustelle merkt, oh, wie stellen wir das denn jetzt sicher? Weil wenn das nicht sauber gemacht wird, dann hat man halt auch egal, ob Steinbauweise oder Fertighausbauweise, man hat dann Schimmel im Haus oder die Gefahr ist sehr hoch, dass es dann schimmelt und dass der Estrich auch nicht richtig trocknet. Dann hat man wieder einen Verzug in der Baustelle. Also dieses Lüften während der Estrichtrocknung ist sehr, sehr wichtig und muss gemacht werden. Und wie gesagt, die Baufirmen können da aber auch eine Möglichkeit sicherlich anbieten, dass sie da unterstützen, aber das kostet dann halt wieder Geld und das sollte man vorab mit einplanen. Die nächste goldene Regel ist, Bilder in der Rohbauphase von Decken und Wänden zu machen und auch vom Boden, damit ihr wisst, wo laufen Kabel, wo laufen Leitungen und wenn ihr dann später mal was ändern wollt, nochmal eine Steckdose setzen oder sowas, dann wisst ihr genau, wo sind die Kabel, dann könnt ihr euch die Bilder wieder anschauen oder wenn es auch mal irgendwelche Schäden geben sollte, dann wisst ihr auch, wo sind Leitungen, wo laufen auch vielleicht Holzbalken und wo kann ich dann da was machen. Deswegen, also da auch eine saubere Dokumentation während der Bauphase ist wirklich was wert. Also geht selber mal durchs Haus, fotografiert ein paar Dinge, sodass ihr einfach einen Anhaltspunkt später habt. Legt es dann einfach zu der Hausakte, wenn ihr jetzt mit einer Fertighausfirma zum Beispiel baut, die im BDF organisiert ist, also im Bundesverband Deutscher Fertigbau, dann kriegt ihr so eine Hausakte. Dazu verpflichten sich die Firmen, dass ihr so eine Gesamtdokumentation über die Bauphase und so weiter bekommt, wo auch Energieausweis und sowas drin ist. Das bekommt ihr, wenn ihr da mit einer Firma baut und da könnt ihr das dann mit ablegen, was ihr an Dokumentation, auch wenn ihr mit einem Sachverständigen ein Protokoll bekommt, dann könnt ihr das da alles sauber mit ablegen und dann habt ihr das einmal gesammelt und wenn irgendwas wieder am Haus sein sollte oder ihr Änderungswünsche habt, dann könnt ihr diesen Ordner nehmen und habt alles sauber parat. Die nächste goldene Regel ist, dass ihr auf der Baustelle präsent sein solltet, wenn der Fliesenleger kommt und wenn der Elektriker kommt, damit ihr mit den beiden Gewerken einfach nochmal besprechen könnt, wie wollt ihr ein Fliesenmuster haben, was ist euch wichtig, wo soll vielleicht eine Fuge sein oder die Schnittkante, wenn man nur eine halbe Fliese hat oder sowas, ja. Dass ihr einfach mit denen nochmal sprecht oder auch beim Elektriker, wo plant ihr jetzt genau den Esstisch im Wohnzimmer zum Beispiel, sodass ihr dann drüber genau den Lichtauslass habt. Und diese ganzen Feinheiten, die man wirklich erst dann auf der Baustelle umsetzt, die am besten mit dem Gewerk besprechen. Und da müsst ihr ja nicht den ganzen Tag dabei sein und denen über die Schulter schauen, aber dass ihr morgens einfach kurz da seid, dann haben die auch wieder ein Gefühl, ne? Wir hatten es vorher mit, dass da einfach Menschen auf eurer Baustelle sind. Und wenn die das Gefühl haben, für wen sie gerade die Fliesen legen oder die Elektrik machen, dann ist es nochmal ein bisschen anders und man hat das vielleicht nochmal in der Ausführung nochmal 10% besser gemacht, weil man die Person sympathisch fand. Es läuft so viel im Leben über Sympathie, das kann man sich gar nicht vorstellen und deswegen am Anfang kurz mit dem Fliesenleger sprechen, kurz mal durchgehen, wie man sich so vorgestellt hat. Natürlich nicht auf eine nervende Art und Weise, sondern einfach positiv verpackt. Dann kann das wirklich nochmal die Ausführung deutlich besser machen und ist was, wo ich auf jeden Fall auf der Baustelle da sein würde. Also auch da wieder wirklich einen Urlaubstag einplanen am besten oder halt dann später auf die Arbeit gehen, wenn es möglich ist und der Fliesenleger fängt um 9 an oder sowas, ja. Dann einfach da sein und gucken, dass ihr mit dem einfach mal kurz sprechen könnt. Die nächste goldene Regel ist, dass ihr, wenn ihr Eigenleistungen einbringen möchtet, Zusatzkosten einplanen solltet. Weil einmal müsst ihr die Helfer, wenn euch Freunde zum Beispiel helfen, müsst ihr die in der Regel versichern, dass sie eine Unfallversicherung haben. Und B, muss man dann auch Beiträge an die Berufsgenossenschaft Bau abtreten. Weil da werdet ihr am Ende oder da müsst ihr im Vorfeld sogar ein Formular ausfüllen, wo ihr sagt, welche Freunde, welche Eigenleistungen, welche Privatpersonen werden bei uns auf der Baustelle tätig. Und dann wird nachher auch in vielen Fällen kontrolliert, was denn oder wer denn wirklich auf eurer Baustelle tätig war. Ja? Und deswegen muss man hier klar hingehen und lieber nicht vertuschen oder sowas, sondern klar sagen, wer ist bei euch auf der Baustelle aktiv, weil das Schlimmste, was passieren kann, ihr gebt es nicht an, ihr habt keine Unfallversicherung, jemand verletzt sich und dann kriegt man wirklich riesige Probleme, die man nicht haben will und auch nicht haben braucht. Diese Gebühren, die da anfallen, die sollte man einfach abführen und dann ist das in Ordnung und dann habt ihr es ja eh schon günstiger, weil ihr es ja mit Freunden und Familie macht, aber nicht so rechnen, dass man das einfach nicht macht und unter den Tisch fallen lässt, weil wenn was sein sollte, dann hat man Riesenprobleme und die kann man sich wirklich sparen. Plant diese Kosten aber von Anfang an mit ein und dann ist das auch in Ordnung und dann hat man das sauber gelöst. Und damit kommen wir zu der wichtigsten goldenen Regel beim Hausbau und Sanierung, nämlich alle Regeln brechen. Die Regeln müssen immer auf euer spezielles Bauvorhaben passen. Ja, es gibt nicht das ein für alle, deswegen ist es ja auch immer individuell und man kann zum Beispiel nicht sagen, pauschal ist das die beste Baufirma, pauschal ist das das beste Haus, ja, und so weiter. Deswegen, es gibt so viele individuelle Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und warum es zum Beispiel manchmal doch Sinn macht, den Keller pauschal auszuschließen, weil da einfach felsiger Boden ist oder ein hoher Grundwasserstand oder was auch immer, ja. Oder dass man pauschal, wenn man jetzt ein sehr enges Budget hat, nicht mit Architekt vorab plant, sondern wirklich dann einen vorgeplanten Standardgrundriss nimmt, wo man dann vielleicht ein paar Kompromisse eingehen muss, aber es funktioniert dann im Budget, statt dass man schon mal 8.000 Euro für einen Architekten ausgibt und das funktioniert am Ende nicht mit dem, was man sich vielleicht vorstellt. Ja? Oder das Haus wird dann nochmal deutlich kleiner, weil es eine individuelle Planung ist. Also da gibt es viele Unterschiede. Grundlegend muss man einfach immer nach der individuellen Situation schauen und deswegen bieten wir auch wirklich so ein kostenfreies Erstgespräch von 15 Minuten an, wo wir einfach mal über euer Vorhaben sprechen können, einfach mal die individuellen Themen, die euch bewegen, die euch wichtig sind und was ihr auch bei dem Hausbau erreichen wollt, das können wir mal durchgehen. Schreibt mir da einfach fertighausexperte.com/kontakt und dann können wir einfach mal über euer Bauvorhaben gehen, Erfahrungswerte zu Anbietern, zu Baukosten, zur besten Vorgehensweise besprechen, sodass ihr wirklich den klaren Fahrplan habt, wie es jetzt gehen soll. Und wie gesagt, am Ende kann es auch mal gut sein, wirklich eine Regel zu brechen. Also zum Beispiel auch das freundlich auf der Baustelle ist in 99% der Fälle genau das Richtige. In 1%, wo sich eine Firma einfach komplett querstellt und gar kein Interesse hat, großartig was zu machen, da ist es dann falsch, sondern da muss man dann auch mal auf den Tisch hauen, auch mal mit dem Anwalt kommen und so weiter. Also es gibt immer eine Bandbreite an Themen, die beim Hausbau wichtig ist. Und hier können wir immer nur grundlegende, allgemeine Regeln vorgeben. Aber individuell muss es dann immer vor Ort für eure spezielle Situation entschieden werden. Und da können wir gerne unterstützen und euch wirklich über die gesamte Kette beim Hausbau, über den gesamten Weg begleiten. Angefangen bei dem Besprechen, welche Anbieter überhaupt sinnvoll sind, das umsetzen können, was ihr wollt, wie geht man eine Planung an und so weiter, über Angebote vergleichen, über Verträge prüfen, über eine Rohbaukontrolle, über die Hausabnahme, sodass das Haus wirklich insgesamt gut wird, so wird, wie ihr das wollt, ohne dass ihr böse Überraschungen erlebt. Und da können wir euch gerne unterstützen. Ich freue mich da über jeden einzelnen von euch. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir, wie gesagt, gerne fertighausexperte.com/kontakt. Wenn ihr hier mal reinschreiben wollt, welche Regel ihr jetzt am besten fandet von den 42, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir auch mal, welche ich absolut vergessen habe. Ja, ist ja hier kein Anspruch auf Vollständigkeit. Sondern schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so als die wichtigsten Regeln anseht, die jetzt vielleicht hier auch gar nicht mit dabei waren. Ich freue mich da auf den Austausch mit euch und wir sehen uns nächste Woche wieder.